Frage.
Ja.
Kontrovers, ein bisschen schlüpfrig. Bist du bereit dafür?
Ja.
Du kannst dir fast denken, wo es hingeht.
Nein.
Hat YouPorn eine Microservice-Architektur?
Autoweird FM.
Autoweird FM, mal wieder live aus dem Hauptquartier der Softwareentwicklung. Mein Name ist Benning Dritter und ich sitze hier mit dem Certified Roasal Analyst Holger Große-Plankermann.
Einen wunderschönen guten Tag.
Holger, ja. Heute schon ein paar Klassen rangeholt.
Ich hab heute auch schon mal ein paar Klassen rangeholt. Also das ist mit Roasal, das ist, ich habe auch heute mir einen Roasal Pro-Account geholt.
Ja.
Weil da kann man noch mehr Klassen ranholen. Da kann man sogar auch ganze Maven-Module mit ranholen.
Ja.
Das ist geil.
Ich hoffe, alle Hörer haben die vorletzte Folge gehört, um diesen Autoweird FM Insider-Gag zu verstehen.
Ja, sehr schön.
Wie geht's dir, mein Guter?
Ach, letzte Woche habe ich flach gelegen. Ich war so ein bisschen, ich bin ein bisschen kränklich.
Warst du ein bisschen krank?
Ich war ein bisschen krank.
Aber jetzt siehst du eigentlich wieder, stehst wieder voll im Saft irgendwie.
Jetzt stehe ich wieder voll im Saft, aber du kommst hier so kränklich rein und ich befürchte, dass ich morgen wieder auf dem Bretter liege.
Ja, ich habe zu Hause jemanden, der krank ist und vielleicht habe ich mir da schon was eingefangen. Mal gucken, wie die nächsten Tage so werden. Normalerweise bin ich ja in meinem keimfreien Reinraum-Arbeitszimmer-Homeoffice, wo ich keine Menschen sehen muss und mich deshalb auch nicht anstecken kann. Aber jetzt wurde es mir dann doch irgendwie...
Wie machst du das mit der Tastatur, dass sich da keine Keime verknuseln?
Ich habe da so eine Handdesinfektionsspendemaschine direkt neben dem PC stehen. Apropos Tastatur, da sagst du was, da haben wir auch noch ein Thema, ne? Du hast ja gesagt, du würdest gerne mal was über meine mechanische Tastatur lernen.
Ja, ja.
Da wollten wir mal eine Folge zu machen.
Das machen wir, ja. Hm. Wenn das Leute interessiert. Ihr könnt jetzt mal ein Tweet raushauen und sagen, ja, Tastaturen interessieren mich.
Bitte.
Das also, finde ich.
Ich finde, das ist ein Thema, was Entwickler bewegt und wo man drüber sprechen muss.
Mich jetzt noch nicht so, muss ich sagen. Ich bin ja eher mit dem Thema Tastatur bin ich da. Wir fremdeln noch so ein bisschen.
Ja, Holger, aber ich meine, denk mal an dein erstes Craftbier oder an die Zeit vor deinem ersten Craftbier oder bevor du den ersten guten Kaffee getrunken hast. Wenn man es nicht kennt, dann weiß man nicht, was man vermisst.
Das kann sein, ja. Das kann sein. Das kann sein.
Also ich habe es, ich war ja letzte Woche unterwegs. Mhm. Beruflich bin ich in Karlsruhe gewesen, um mich mit meinem Team zu treffen. Und da hatte ich dann nur mein MacBook mit. Mhm. Wobei ich natürlich direkt am ersten Tag von den Kollegen gefragt wurde, wo ist denn deine Tastatur?
Sehr schön.
Aber die wiegt natürlich 2,5 Kilo und deshalb habe ich sie nicht mitgenommen.
Sehr schön.
Und ich habe es auch direkt vermisst. Und als ich jetzt heute wieder und gestern wieder zu Hause war, habe ich so richtig Freude gehabt, dem lauten Klackern meiner Tastatur zu lauschen.
Zu lauschen?
Ja.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja.
Ja, nice.
Also läuft bei uns.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das reicht jetzt auch dann.
Mit der Folge meinst du?
Ja, mit der Folge. Wir haben jetzt eine halbe Stunde fast voll. Und ja. Ach ja. Nee. Ja. Nachdem wir die letzte Folge so, wir waren nicht zufrieden mit der Folge, aber
Es gab gutes Feedback, ne?
Es gab gutes Feedback. Ich war ein bisschen...
Schönen Dank dafür. Wir freuen uns immer über Feedback.
Ja, schönen Dank dafür, aber ich bin immer noch...
Kanal.
Ich bin immer noch verwirrt, weil mir ist im Nachhinein nicht mehr eingefallen, welches Thema wir eigentlich vorhatten.
Ich weiß es auch nicht mehr. Du hast es in der Folge irgendwie gesagt, dass wir ein anderes Thema vorhatten, aber ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern.
Irgendwie. Das hat mich irgendwie verwirrt, muss ich sagen. Weil ich habe heute noch mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, hattet ihr das von Anfang an vor, jetzt irgendwie über Monorepos zu reden? Ich sage, um Gottes Willen, nein.
Ja. Aber heute haben wir ein Thema vor und wahrscheinlich machen wir es auch vielleicht.
Mal wahrscheinlich gucken. Machen wir es auf jeden Fall unter Umständen.
Aber erzähl mal, du hast irgendwie Hausmitteilung mitgebracht diese Woche.
Ich habe ja letztens mein CucumberJS, ich nerv die Leute schon mit CucumberJS, glaube ich. Das ist irgendwie, den habe ich ja mal gehalten beim Tech & Talk. Ich wurde jetzt von den Organisatoren vom Tech & Talk jetzt auch wieder mal drauf angesprochen, dass wir in der letzten Folge uns kritisch geäußert haben, weil dieser Talk nicht aufgezeichnet wurde. Das wurde mir wieder kritisch zur Last gelegt. Und wahrscheinlich wird mir auch diese Erwähnung auch wieder kritisch zur Last gelegt werden.
Ja, das ist...
Ja, ich grüße einfach mal schön.
Okay.
Ich grüße einfach mal schön. Nee, diesen Vortrag, den werde ich jetzt nächste Woche am 11.2., also wenn die Folge kommt am Sonntag raus, also quasi 2 Tage später, werde ich den in Leipzig bei der Angular User Group in Leipzig halten.
Die kommt doch erst eigentlich in einer Woche raus, die Folge, oder? Wir haben doch jetzt erst am Wochenende veröffentlicht.
Nee. Doch?
Ja.
Stimmt. Na gut, dann
wir entschuldigen uns, wir waren nämlich eine Woche spät dran mit der letzten Folge, deshalb haben wir jetzt da...
Dann werde ich diesen Vortrag vor einer Woche gehalten haben und bin jetzt wahrscheinlich am Boden zerstört. Ich werde zum ersten Mal nach Leipzig fahren und werde dann bei der Angular User Group mal ein bisschen gucken, was da so BDD-mäßig abgeht.
Ich bin ja auch ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, und ein bisschen auch traurig und auch ein bisschen verletzt, weil wir hatten ja große Pläne dieses Jahr, dass wir nach Leipzig fahren, und jetzt höre ich einfach so... In so einer WhatsApp, in einem Nebensatz steht dann, ach übrigens, hier Leipzig.
Ja, ich bin auch ein bisschen amazed. Mal gucken.
Versager.
Versager kam auch damit. Nee, ich bin mal gespannt. Das war sehr spontan, viel zu spontan eigentlich for my liking, aber mal gucken.
Naja, gut.
Mal sehen, was dazu viel.
Ich bin gespannt, wie das wird. Das wird bestimmt großartig.
Ja, mal gucken.
Wie viel Zeit hast du? Diesmal vielleicht irgendwie 90 Minuten oder so? Dann, oder?
Ich weiß nicht, mal gucken. Mal sehen, was sich da gibt.
Wie viel Zeit die Leute mitbringen. Ne?
Wie viel Zeit die Leute mitbringen, was die Leipziger Entwicklergemeinde so, bis sie alle vergrault haben.
Das wird eine großartige Gala der Softwareentwicklung in Leipzig.
Ich denke, in Leipzig und um Leipzig herum. Und ich werde den ganzen Spaß werde ich am 5.3., also einen Monat später, in Nürnberg nochmal machen, bei der Softwareskammer Nürnberg.
Meine Güte, ey. Das ist jetzt so ein bisschen Holger Große Plankermann, die Solo-Tour, oder?
Das kann sein. Genauso wie ich mache auch so ein bisschen den T. Suhlmann.
Ah, okay. Das schreibst du jetzt auch ein Buch?
Irgendwie? Ich schreibe jetzt
über deine Erfahrung mit den Toten Hosen?
Ich schreibe jetzt auch ein Buch über meine Erfahrung mit den Ärzten. Ja. Und wenn das so ein bisschen autobiografisch halten und dann quasi in meinem Jugendzimmer lief dann irgendwie Schrei nach Liebe. So werde ich das... So denke ich das ja.
In welchem Rahmen findet das statt in Nürnberg? Ist das auch irgendwie ein JavaScript-Meetup oder?
Softwareskammer.
Ah, okay.
Die große Softwareskammer.
Nice.
Da hatte mich ein Kollege auch drauf angesprochen, der Kollege Marco.
Ja.
Der die Softwareskammer, boah, ich weiß gar nicht, also leitet, ist zumindest, ich sag einfach mal, der ist da im Leitungsteam. Und da bin ich mal gespannt, was das da so gibt. Marco, seines Zeichens ja auch großer JavaScript-Testing.
Ja.
Aficionado.
Der Marco und ich, wir haben uns bei der Kurz Henrik irgendwie so ein bisschen verpasst. Ich glaube, der hat irgendwann angefangen, als ich schon nicht mehr da war. Deshalb habe ich den, glaube ich, persönlich noch gar nicht kennengelernt. Aber ist natürlich auch bekannt aus Film und Fernsehen.
Bekannt, ne? aus Funk, Film und Fernsehen.
Ja. Leute, ihr hört das da draußen. Wenn ihr mal einen grandiosen Vortrag über Cucumber.js hören wollt und ihr vielleicht in einer schönen deutschen Großstadt wie Berlin, Hamburg, München oder ähnlichem lebt, dann twittert doch einfach mal den Holger an und fragt ihn, ob er vorbeikommt.
Ja.
Der ist dieses Jahr auf Tour.
Ich bin auf Tour, ja. Ich bastle auch Tour-T-Shirts.
Ja.
Ja,
ja. Ja, schön.
Das. So sieht es für mich aus. Das ist ganz interessant. Der Vortrag, der hat irgendwie jetzt ein Jahr lang rumgelegen und irgendwie.
Ein bisschen abgehangen, ein bisschen gereift, ne?
Hat sich ja kein Mensch für interessiert.
Es ist ein zeitloses Thema und es ist heute aktueller denn je.
Das ist richtig, ja, das ist richtig. Ist einfach ein moderner Klassiker.
Ja. Ja,
man weiß nicht. Ich freue mich drauf, dass das alles so geklappt hat, und das ist auch eine neue Erfahrung für mich.
Ich meine. Es ist ja eigentlich so, du gibst ja eigentlich noch die Vorträge. Du gehst ja eigentlich gar nicht mehr zu einem Meetup hin, wenn du da nicht der Hauptvortragende bist. Aber trotzdem hast du dir ja vor ein, zwei Wochen gedacht, Mensch.
Ach, das machen wir jetzt auch noch, okay.
Ich könnte ja mal auf ein Meetup gehen.
Ich war seit ewigen Zeit mal wieder auf einem Meetup.
Ja.
Ich war alleine da.
Das hat mich geschockt, ehrlich gesagt. Da war ich ein bisschen traurig auch.
Ich war auf der
JavaScript. Ich bin gerade in so einer Trennungsphase, Holger, irgendwie.
Das also kann sein.
Du erzählst den Leuten gerade, du machst gerade, on air machst du mit mir Schluss, oder?
Ach, ich habe auch noch was zu erzählen. Da warst
von deinem neuen Podcast, oder
von
was?
Von meinem neuen Podcast. Nee, von meinem neuen YouTube-Format, das ich auf den Julius Awards gegründet habe.
Ach so.
Ich mache da nämlich jetzt ein YouTube-Format, da setze ich mich mit dem Typen zusammen, wir besaufen uns vor der Kamera und erzählen was über Cucumber.js.
Geil, ich würde es mir angucken.
Ja, auf jeden Fall. Cologne.js war ich mal wieder. Mhm. Die hat ja, glaube ich, jetzt seit der einschlägige Cologne.js-Gänger, wird es wissen, seit 2 Jahren nicht stattgefunden. Und das war eine der ganz frühen User-Groups, wo ich hingegangen bin, so vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Da, wo die Leute damals schon ernsthaft JavaScript gemacht haben, ich das total beeindruckend fand, ich aber kein Wort verstanden habe. Mhm. Das fand ich geil. Und das hat diesmal wieder stattgefunden. Mhm. Das war sehr geil. Und da gab es schöne Talks über Top-Level-Await.
Oh, das ist besser als das Lower Level Await, habe ich gehört.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Und es ging auch noch über Generator Functions und so ein Generator Functions Deep Dive. Das war sehr technisch, ich fand es sehr geil. Also war eine sehr, sehr runde Veranstaltung.
Ja.
Ja. Und das war sogar mit Warteliste und sowas. Und ich habe mich jetzt mit.
Aber du hast dich da sicherlich von den Organisatoren auf die Gästeliste setzen lassen.
Oder? Selbstverständlich, ich war Backstage. Ich habe da in der Kaffeeküche gesessen. Ja. Nee, ich war bis zum Abend auf der Warteliste, aber ich habe antizipiert, bei einer No-Show-Rate, von der üblichen, wird das wohl noch passen und es passt auch. Mhm. So gerade eben.
Okay.
Und das war eine gute Sache.
Das war.
Aber wärst du denn mitgekommen zu einem JavaScript? Du hättest so eine Rumgestänkert.
Ja, klar.
Wenn ich da mit meinen JavaScript-Buddies unterwegs bin, da bist du mir auch ein bisschen peinlich.
Klar wäre ich da mitgekommen.
Du hättest da direkt irgendwie rumgestänkert. Leute, was ist hier mit euren Typen? Was ist eigentlich da los?
Was ist mit euren Typen und warum habt ihr nicht ein gescheites Bildsystem, hätte ich gesagt.
Ja, ja. So. Hätte ich mich wieder geschämt.
Ja. Nee, war das jetzt, das war ja in der Woche, ne? Aber es in war trotzdem Woche. Ein Konferenzformat irgendwie mit vorher gebuchten Vorträgen oder war es mehr so Open Space oder wie muss man
Nee, ein normales Meetup. Zwei Vorträge, die jeweils eine halbe Stunde waren.
Ah, okay. Cologne.js, ich denke mir immer, alles, was mit JS endet, ist direkt irgendwie eine Konferenz, aber.
Ja, klar, auch eine Bewegung schon.
Ja, okay. Ja, interessant. Haben wir eigentlich irgendwie eine Dust.js? Gibt es irgendwie gar nicht, ne? Bei uns hier in der Ecke? Düsseldorf Jazz?
Weiß ich nicht. Ich muss kurz auf Meetup gehen. Nee, aber es gibt hier React.js, es gibt die Webworker.
Ja, aber da bin ich überall angemerkt. Die Webworker sind ja kein JavaScript-spezifisches.
Ja.
Da wird halt auch schon mal bei CSS-Architekturen.
Genau, nee, könnte man machen, aber weiß ich nicht. Also mir hat halt gerade gut gefallen, dass es halt sehr, sehr, also so ein technischer Sprach-Deep-Dive war, so ähnlich wie man das hier bei deiner Scala-User-Group. Mhm.
War mehr so ein bisschen Core-JavaScript, ne?
Das war Core-JavaScript,
nicht so diesen ganzen Enterprise-Scheiß und Cloud. Und weiß nicht was, einfach mal richtig so ans Eingemachte. Mhm. Mal sich überlegen, was jetzt SIS eigentlich heißt in diesem Kontext.
Ja, ne? Genau, ja.
Ja, ja. Ja, finde ich gut. Mhm. Ja. Ja, nice. Und das findet jetzt wieder regelmäßig statt?
Das findet wohl irgendwie regelmäßig statt. Ich weiß noch nicht, wann ist, aber ja, keine Ahnung.
Okay, das heißt, wer dich mal anfassen will, der soll einfach da sich bei der nächsten Cologne JS mal vorbeikommen.
Was ist hier jetzt eigentlich los? Du bist doch hier ständig irgendwie auf den großen Bühnen der Welt unterwegs. Du bist doch hier ständig auf Headliner-Tour. Und wenn ich mal auch mal...
Ich freu mich, Holger.
Ja, du verletzt mich hier. Das ist nicht schön. Nicht schön. Nee, aber du bist auch unterwegs.
Ich bin auch unterwegs. Ich glaube, ich hatte das vor einiger Zeit schon mal irgendwie in so einem Nebensatz fallen lassen. Ich wurde mit meinem Vortrag fortgeschrittenes Dependency Management mit Gradle bei der JavaLand angenommen und werde da dann diesen Vortrag mit meinem Kollegen Marc zusammenhalten. Da freue ich mich schon drauf. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wie wir den Vortrag aufziehen. Also der Inhalt ist irgendwie klar, aber dadurch, dass wir da zu zweit den Vortrag halten wollten, haben wir überlegt, ob wir da vielleicht so eine Art Gesprächssituation oder so machen, dass es so ein bisschen dynamischer
ist. Ach, so eine Gesprächssituation? Ja, genau. Vielleicht auch mit einem Bierchen dabei?
Vielleicht, mal gucken. Weiß nicht, vielleicht machen wir auch einfach ein Mikrofon an und nehmen es auf. Mal sehen.
Das ist okay, sehr schön. Da gibt es ja andere Formate, die sowas auch schon machen. Das, ja, gefällt mir, mach mal.
Ja.
Viel Erfolg damit.
Ja, danke.
Ja.
Danke.
Ja. Und da, und du warst noch irgendwo, glaube ich, das war JavaLand und da war noch
da war noch
eine große Bühne.
Das kann ich noch nicht komplett confirmen, weil es noch nicht zu 100% sicher ist, aber das kann ich wahrscheinlich in der nächsten Folge
kannst du nicht confirmen.
Ja, ich will ja nichts versprechen.
Das Booking ist noch nicht.
Ja,
ist noch
ich
nicht
will ja nichts versprechen und hinterher müssen die Leute dann alle ihre Tickets zurückgeben. Und
die Vertragsverhandlungen sind noch nicht in trockenen Tüchern. Nee, ist klar, ja. da wird noch über Ausschlussklauseln diskutiert, das verstehe ich.
Ja gut.
Hätten wir diesen Block, haben wir den fertig?
Ja.
Warst du noch wegen Meetup?
Nee, ich war ja weg letzte Woche, ne? Bin ich da nicht zugekommen.
Großartig. Ja, wir hatten immer 3 Wochen, hatten wir jetzt. Vielleicht war es ja.
Ja, wir haben uns noch lange nicht mehr gesehen. Nee, irgendwie, nicht, ne? Man merkt auch, wir haben uns auseinandergelebt.
Irgendwie. Ja, so ein bisschen.
Diese lange Trennung tut uns nicht gut irgendwie.
Nee, wir zerdeppern auch gleich hier Geschirr.
Ja, ich glaube, wir müssen mal wieder Mineralwasser trinken gehen.
Ich denke auch.
Vielleicht gleich noch, mal gucken.
Auf jeden Fall. Nee, gut. Gut.
Ja.
Dann, was macht man so, wenn einem gar nichts mehr einfällt?
Wenn man kein Mineralwasser hat, dann macht man Bier auf, würde ich sagen.
Ja. Ich habe hier 3 Gebinde hingestellt. Mhm. Zum einen das Stout aus der letzten Folge, das wir nicht getrunken haben, weil wir das Salzkammergut noch so auf den Lippen hatten.
Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Stout, ehrlich gesagt.
Das Ding ist, ein Stout zum Anfang ist halt...
Nicht so gut.
Ist halt nicht so gut irgendwie.
Mich spricht ehrlich gesagt am meisten das Kensington Brewing
Das ist an. Noch ein Getränk, was ich aus Kanada mitgebracht habe.
Es spricht mich deshalb an, weil ich das Etikett sehr, sehr schick finde. Irgendwie.
Das ist, ich habe hier noch ein Ellipse New England Pale Ale, ein russisches New England Pale Ale, was ich damals aus Holland mitgebracht habe. Aber das Kensington Brewing, ein Getränk, ich meine, das habe ich damals aus Toronto mitgenommen. Mhm. Und auch ein New England IPA.
Hast du schon getrunken gehabt, als du in
Mir ist letztens halt hier ein New England IPA ist mir kaputt gegangen, das ist mir geplatzt hier einfach so unten.
Die Flasche oder was?
Nee, die Dose.
Die Dose,
ist nach oben ab.
Wow, krass.
Und seitdem.
Echt jetzt?
Ja.
Okay.
Das war auch ein bisschen ärgerlich, aber gut. So, jetzt lass ich es mal aus der Dose.
Ja, genau.
Oh, geil.
Das sieht sehr gut aus. Mhm. Es ist, es kommt mit einem relativ hellen Gelb daher, würde ich sagen.
Ich fand
einem trüben hellen Gelb, sehr viel Kohlensäure.
Das ist eine silberne Dose.
Uiuiui, das riecht aber gut.
Eine silberne Dose mit, ist das so ein Bierkasten drauf? Mhm. Ist das ein roter Bierkasten? Kensington Brewing Company, das Broken Point Winged IPA. 15 IBU.
15 nur?
Ja. Ja, 5,5%.
Ne? Mhm. Na dann.
Die Schaumkrone ist schon so ein bisschen...
Schon weg, aber... Ich glaube, es könnte geil sein.
Ich muss direkt mal nachtrinken.
Oh, ich glaube, ich muss schon wieder niesen. Ich lege schon mal den Finger hier auf den Knopf, damit ich mich hier gleich muten kann.
Okay, sehr schön.
Okay, gut.
Nee, ist, ein bisschen Säure ist da, ein bisschen Frucht ist da. Bitter, also mehr als 15 Ibu irgendwie. Das ist also auch schon recht bitter.
Findest du?
Ist schon lecker. Mhm. Na gut.
Schön fruchtig, ja.
Kann man trinken.
Finde ich gut. Hast du gut ausgesucht.
Ja. Du.
So, wir wollten uns ja heute mal ein bisschen unterhalten, wir zwei, ne?
Ja.
Wir wollten ein Panorama aufspannen.
Ja.
Und einfach mal hier den großen Wurf heute werfen.
Das ist richtig, aber wir haben noch ein Thema offen. Wir haben die letzte Folge haben wir ja quasi mit einem Coitus Interruptus der Technik beendet.
Ja.
Alfred Eiti Neumann
ja.
hatte noch was zu sagen.
Richtig. Aber der sagt ja was auch zum Thema, deshalb ist das ja eine gute Einleitung.
Zum Thema Microservices sagt er was. Ja. Und wollen wir uns das mal angucken?
Das können wir uns angucken, auch wenn es mir ja schon davor graut, wie lang dieser richtiges heiße Kommentarspalten
Gold dann. Der ist sehr gut. Also Leute,
okay.
Wir haben das bei der letzten Folge schon mal angeteasert. Alfred Eiti Neumann, seines Zeichens ein umtriebiger Forist, nennt man das, glaube ich, im Heise Forums Universum, hat einen Artikel kommentiert namens Studie Doppelpunkt Mehrheit beklagt Leistungsprobleme bei Microservices. Ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal schon besprochen haben. Eine Studie von, oh verdammt, wie heißt diese Firma, die JRebel, haben eine Studie durchgeführt und Ergebnis ist, Microservices sind ja irgendwie langsamer als nicht so. Oder also die Entwickler von Microservices oder die Leute, die das warten, empfinden Microservices als langsamer, was immer langsam heißt.
Also langsamer im Sinne von Programmlaufzeit oder langsamer im Sinne von, wie schnell kann man neue Features entwickeln?
Laufzeit.
Okay. Mhm.
Und ja, also Leistungsprobleme heißt das. Also,
ja.
Mhm. Okay. Und da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Wir wollen uns gar nicht so sehr mit den Fakten beschäftigen. dann hat ein Nutzer namens C. Donat hat irgendwas kommentiert. Hat diesen Artikel kommentiert. Mhm. Auch dieser Artikel, dieser Kommentar interessiert uns nicht.
Okay.
Darauf hingehend hat Alfred Eiti Neumann das Ding auseinandergenommen und hat einfach mal gezeigt, wo der Hammer ist.
Okay.
Und das ist ein wirklich sehr langer, ich würde vorschlagen, wir lesen einfach mal abschnittsweise. Du fängst einfach mal oben an.
Okay, also ich muss aber schon, weil da ja ein Zitat aus dem anderen Artikel steht, muss ich ja das Zitat eigentlich vorlesen, weil er sich darauf ja bezieht, oder?
Ja, also es geht, der erste Punkt bezieht sich darauf, dass Microservices nicht nur mit Java geschrieben werden müssen.
Mhm. Okay. Das ist so die Essenz aus dem Abschnitt.
Würde ich jetzt einfach mal sagen. Also quasi, man könnte jetzt auch hingehen und könnte so ein Microservices mit JavaScript schreiben. Oder vielleicht sogar mit Scala. Das sieht Alfred IT Neumann anders.
Und genau. Zwar wie? Also was sagt Alfred IT Neumann zu dieser Aussage? Diesen babylonischen Blödsinn haben damals die .NET-Fans zur Kunst hervorgehoben.
Damals,
seinerzeit. So etwas ist typisch für IT-Messis, die gerne im Chaos leben. Tatsache ist, dass der Gewinn marginal ist und man sich als Projektverantwortlicher damit nur Risiken einkauft.
Ja, ja.
Du brauchst also Java, SQL und weitere Entwickler, die zudem andere Sprachen und Frameworks zudem beherrschen. Er beherrscht anscheinend die deutsche Sprache nicht, ja. Wenn man das so liest. Eine solche Maßnahme produziert Kosten und schafft Risiken, dass etwaige Probleme durch zu wenige Entwickler mit Spezialwissen für ein Framework, Sprache gelöst werden können. Das ist das Babylon-Syndrom.
Syndrom,
natürlich.
Ja.
Ein guter Manager hält die Anzahl Sprachen und Tools gering.
Stopp! Ein guter Manager!
Ja, genau. Ein guter Manager lehnt sich, glaube ich, auch zurück und kassiert.
Ja.
Noch ein weiteres Tools für den Fool bläht den Software-Stack auf, schafft unnötige Lernhürden und Risiken.
Fazit?
So etwas schlagen nur IT-Greenhorns vor.
Ja, geil.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist schon, was man sich eigentlich von so einem Heise-Kommentar verspricht, oder? Einfach mal auch so ein bisschen den anderen beleidigen.
Ich denke, das ist schön. Ja, keine Ahnung. Was fühlst du dabei? Was ist deine Meinung? Würdest du aggressiv werden?
Du meinst auf die ursprüngliche Aussage, ob ich da so aggressiv werden würde wie der Alfred?
Ja.
Nee, das nicht. Ich habe das ja jetzt auch im Detail nicht gelesen, was der andere Mensch da gesagt hat. Ich sehe so ein bisschen den Punkt, wenn der Zoo zu wild wird, ist natürlich auch schwierig. Vor allen Dingen, wenn man halt so eine Situation hat, wo jetzt der eine Kollege irgendwie die Clojure-Koryphäe ist oder die Insert-Sprache hier Koryphäe ist und dann sagt, okay, wir machen das jetzt alles. Und dann nach einem Jahr denkt er sich, ach, habe ich jetzt irgendwie doch keine Lust mehr zu. Dann kann ich den Punkt, dass es bei manchen Stacks schwierig ist, da Nachwuchs zu finden, schon verstehen. Hat das Sinn ergeben, was ich gesagt habe?
Das hat Sinn ergeben, ja. Also du
tendierst. Also ich kann nachvollziehen, wo er hin will, aber ich kann natürlich die Art und Weise und den Stil nicht so richtig
tolerieren. Ja, also das ist für mich, glaube ich, wenn ich so in mich gehe, ist dieses Polyglotte bei Microservices für mich das, also schon ein großer Vorteil. Ich kann einfach andere Sprachen nehmen. Das ist natürlich auch immer mit Fingerspitzengefühl zu sehen. Aber diese Extreme, es muss Java sein, finde ich dann ein bisschen zu wenig. Und es muss dann doch Java 1.4 sein, weil alles andere können wir ja nicht warten. Also du kannst das Argument ja in beliebige Richtungen verschieben. Also keine Ahnung, von mir aus eine Einschränkung, ja, JVM ist schon cool. Habe ich letztens irgendwo mal gehört, das finde ich ganz sinnig.
Mhm. Ja, wobei JVM ist schon cool, ist halt, da ist die Bandbreite ja extrem groß, ne? Also.
Ja, keine Ahnung. Du hast aber zumindest keine Laufzeitprobleme erstmal damit.
Ja, das stimmt.
Also vom Deployment-Aspekt vielleicht, ist das wirklich ein Argument? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ein Node.js-Server zwischendrin ist, finde ich, jetzt auch nicht so wahnsinnig abgefahren für den anderen Use Case.
Ja.
Und gerade, er bringt halt das Beispiel mit Python, falls ich irgendwelche mathematischen Sachen habe, vielleicht macht das Sinn.
Ja.
Und sowas schafft ihr ja so Microservices, so eine Architektur, dass du dich nicht zwingend an diesen einen Stack kettest.
Ja, wobei man natürlich jetzt, wenn man wirklich auf der JVM bleibt, dann könnte man ja selbst in einer Anwendung verschiedene Sprachen benutzen. Mir kommt da gerade so der Gedanke, bei uns habe ich ja jetzt, glaube ich, auch das ein oder andere Mal schon erzählt, die Anwendungen, die wir machen, sind halt in der Regel mit Java geschrieben. Der Build-Code, also die Gradle-Skripte, sind in Kotlin geschrieben und unsere Tests sind mit Spock-Framework in Groovy geschrieben. Mhm. Jetzt haben wir vor kurzem einen neuen Kollegen bekommen, der halt so komplett aus der Java-Ecke eher kommt und mit anderen JVM-Sprachen noch nicht so viel Erfahrung gemacht hat. Und der hat halt gesagt, okay, also er ist ein fähiger Java-Entwickler, hat er gesagt, das ist jetzt schon irgendwie eine ganze Menge, die ich mir jetzt drauf schaufeln muss. Ne? Also ich muss jetzt nicht nur verstehen, was die Anwendung tut, sondern ich muss auch noch zwei neue Sprachen lernen. Das darf man halt auch nicht vernachlässigen. Also es ist halt nicht so, dass man irgendwo jetzt, also niemand ist ja in in allen Sprachen oder in 5 Sprachen gleich gut, ne? Mhm. Und das ist halt, hat natürlich dann auch Auswirkungen aufs Onboarding, würde ich sagen, wenn man neue Kollegen ins Projekt bekommt.
Ich weiß nicht. Ja, bin ich bei dir. Allerdings so meine Meinung zu, ich nehme eine dedizierte Sprache für irgendwas oder eine andere Sprache für irgendwas, da ändert sich meine Meinung so, glaube ich, jährlich. Ich fand es anfangs total großartig, verschiedene Sprachen zu benutzen, dann irgendwie geprägt, nee, es sollte nur Java sein, weil damit kann ich, mit Java kann ich alles machen. Mhm. Aber in letzter Zeit sehe ich verstärkt, dass ich vielleicht schon, wenn ich jetzt Java sehe oder Kotlin sehe, dass da schon ein anderer Code rauskommt, mhm, obwohl die beiden sich jetzt ja, ich muss mich wegducken, nicht so rasend unterschiedlich sind. Mhm. Und das ist vielleicht, dass die Wahl einer anderen Sprache durchaus, auch wenn es nur marginale Unterschiede sind, wenn ich sage jetzt einfach mal, Java und Kotlin haben marginale Unterschiede, das, mhm, ist jetzt auch schon eine gewagte These, dass das durchaus Sinn machen kann.
Ja.
Also jetzt, dass man auch was gewinnt, mhm, und vielleicht sogar mehr gewinnt, als man das vielleicht vorher absehen kann.
Das stimmt. Also ich glaube, das haben wir auch schon in unseren frühen Folgen gepredigt, dass
in den frühen Werken, im Oeuvre.
Dass man dadurch, dass man sich vielleicht mit einer Sprache beschäftigt, die funktionale Aspekte reinbringt, jetzt sei es irgendwie JavaScript oder sei es irgendwie Scala, dass man dadurch auch einen neuen Zugang gewinnt zu den Sprachen, die man schon kennt, weil man, mhm, einfach neue Programmierkonstrukte irgendwie dadurch lernt. Mhm. Dieses Thema, es kommt auch immer so ein bisschen, glaube ich, darauf an, wie groß ist das Team, wie groß sind die Services, also habe ich als Team wirklich so diese 1-2 Services, an denen ich nur arbeite, oder bin ich am Ende des Tages doch immer mit 25, mhm, verschiedenen Services, ja, beschäftigt und muss dann halt auch die 25 verschiedenen Sprachen, Stile, wie die Sprache benutzt, mhm, wird, Frameworks und
das ist richtig. Das ist ein zweischneidiges Schwert, mhm, ein dünnes Eis.
Ja.
Ein,
also Fazit von uns ist, kann man wohl mal machen, aber sollte sich, man soll es nicht übertreiben, oder was ist hier die offizielle Autobedarf-Meinung?
Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich ein sehr, sehr wischi-waschi-Fazit. Man sollte es nicht übertreiben. Das wäre ja, nee, weiß nicht.
Das drucken wir auf ein T-Shirt.
Ja, man sollte es nicht übertreiben. Na gut. Nee, keine Ahnung. Haben wir kein wirkliches Fazit dazu. Allerdings,
vielleicht noch mal so eine andere Richtung. Es gibt ja jemanden, den wir beide kennen und auch schätzen, der immer dieses Bild von Architektur-Blaupausen propagiert hat. Mhm. Was hältst du davon? Also ich konnte mir da mal nicht so viel drunter vorstellen. Das war für mich immer so ein bisschen, ja, okay, das sind so unsere Konventionen, die wir, mhm, haben. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wir machen immer REST mit, mhm, Request-Response-mäßigen, mhm, Interaktionen zwischen den Services. Ist, mhm, das man eher so das auf die Gesamtarchitektur-Ebene hebt, das Problem quasi? Dass man nicht so stark sagt, wie der Service an sich funktioniert, sondern nur sagt, wie funktioniert jetzt Interaktion zwischen Services, oder was sind so die generellen Architektur-Constraints?
Jetzt hast du mich
ein bisschen, ja, hab ich ein bisschen überfahren jetzt, ne, mit meinem Architektur-Gehabe hier.
Ja, geil. Nee, das heißt jetzt,
anstatt jetzt zu sagen, alles muss mit Sprache X und Framework Y gemacht werden.
Ach, so meinst du das? Ja, sagen, ja, ich weiß, in einer ganz anderen Ecke unterwegs. Wir haben ja letztens dieses Buch Evolutionary Architecture gelesen.
Boah, ja, das ist aber auch schon ein Jahr wieder her, ne? Ist aber das? Ja, haben wir.
Und da gab es irgendwie in einem Kapitel gab es halt sowas, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich glaube, das ging Richtung Microservice Governance, dass jeder Microservice irgendwie einen bestimmten Template folgt, mhm, um irgendwie den schneller aufsetzen zu können. Was quasi bedingt, dass die Microservices in der gleichen Sprache geschrieben sind.
Ist das Template jetzt im Sinne auch schon von, okay, dann haben wir die und die Packages, zum Beispiel, weiß nicht, Controller, Service, Persistence?
Ich glaube fast schon. Okay. Und ich dachte, du willst mit Architektur Blueprint, wolltest dahin.
Ja, vielleicht habe ich auch den Begriff Architektur Blueprint falsch verstanden. Also.
Da meintest du mit irgendwie nur ein konzeptionelles Bild.
Genau, dass du halt zum Beispiel sagst, weiß nicht, unsere Gesamtarchitektur ist irgendwie eventgetrieben, oder wir machen nur, weiß nicht, Request-Response-Kommunikation, oder, ja, wir machen asynchrones Messaging oder so.
Ja, kann man tun, aber ist
Das wäre ja sozusagen das genaue Gegenteil, dass man nur noch sagt, okay, wie sieht die Kommunikationsschnittstelle aus? Was ihr innen drin macht, ist uns komplett egal. Hauptsache, ihr bietet diese REST-Schnittstelle an oder ihr macht diesen Event-Feed für alle verfügbar.
Ja gut, was Kollege IT Neumann hier gerade anspricht, ist ja eher so der Wartbarkeitsaspekt, der jetzt ja...
Aber diesen Wartbarkeitsaspekt, den haben auch nur gute Manager auf dem Schirm.
Das richtig,
also das richtig, das sowas das können wir ja gar nicht, das können das wir ja gar nicht sehen.
Nee, also ich glaube nicht, dass das, dass es der Wartbarkeit hilft, wenn du jetzt, keine Ahnung, das einfachste Beispiel wäre synchrone Restkommunikation. Die sieht ja in Clojure anders aus, wie in Kotlin, wie in Node.js, wie in Java.
Ja, du meinst die Implementierung
davon? Die Implementierung davon, ja.
Aber das Äußere, von außen müsste es ja eigentlich gleich dann aussehen.
Genau, richtig, aber trotzdem, ich glaube, ich lehne mich aus dem Fenster und kassiere. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage halt, dass das Warten selbst einer Clojure-Applikation, die diesem Paradigma folgt, ist für einen unerleuchteten Menschen schon eine Herausforderung.
Ja.
Weil es konzeptionell so weit weg ist von meinem Spring-Controller.
Okay, anderer Twist.
Du willst jetzt doch Twists hier reinbringen.
Ja, ich bringe noch einen Twist rein. Wir tanzen auch gleich noch einen Twist, wir zwei. Anderer Twist, was wäre denn, wenn man sagt, wir entwickeln unsere Services ausschließlich in C-Style-Programmiersprachen? Also objektorientierte Programmiersprachen, die diese Curly-Braces-mäßige Struktur haben.
Ja.
Weil wenn man jetzt auf einen Groovy oder einen Kotlin oder ein Java drauf guckt oder vielleicht auch sogar ein Scala, Scala ist schon immer sehr speziell. Aber Groovy, Kotlin, Java, würde ich sagen, kann man eigentlich, wenn man eins kann, kann man das andere auch einigermaßen lesen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, das kann man,
Macht das Sinn, oder?
Das würde Sinn machen.
Da wird dann natürlich auch sowas wie C, C++. Ja, C ist jetzt nicht objektorientiert, aber, also sagen wir mal, objektorientierte Sprachen mit einer C-artigen Syntax.
Kann Sinn machen, allerdings weint mein Herz dann auch so ein bisschen. Das klingt so ein bisschen nach Aufgeben.
Echt?
Ja. Weil, ja, keine Ahnung. Die Objektorientierung, ich lehne mich wieder aus dem Fenster und sage, die Objektorientierung, die hat mir schon so viel Schmerz bereitet. Das ist... Also das ist, oder vielleicht konkret die Vererbung. Und die Vererbung muss weg.
Okay. Ja. Na gut.
Ja.
Aber also wir können euch da nur mit einem Kommt drauf an entlassen.
Ja.
Zu diesem kontroversen Thema.
Ja. Der nächste Teil.
Ah ja, okay.
Oder?
Ja, doch.
Ist das, doch?
Ich fand's sehr gut.
Der Nutzer C-Donut hat noch was geschrieben bezüglich Microservices und Monolithen. Und da geht es drum, im Ursprungstext, der Text erweckt den Eindruck, als wäre alles, was kein Monolith ist, ein Microservice. So, jetzt schlägt der Alfred IT Neumann zu.
Okay.
Jetzt machen sie sich die Microservice-Protagonisten sehr leicht, indem sie die gescheiterte Was hat der geschrieben? Indem sie die gescheiterte Projekt
ja, mit der Rechtschreibung ist nicht so seins.
Indem sie die gescheiterten Projekte als nicht Microservice-Architekturen umdefinieren. Geil,
in Großbuchstaben.
Ja, geil.
Also ist ja keine Microservice. Damit es
also ist ja keine MC.
MC ist, glaube ich, die Abkürzung für
Micro-Controller. Service, Micro-Service. Ist ja keine MC-Architektur, denn schlecht geschnitten. Bäh. Aus meiner verblendeten Sicht gibt es nachfolgende absteigende Kompetenztreppe. Wir fangen mal ganz oben an.
Jetzt.
Die absteigende Kompetenztreppe. Okay. Also die maximale Kompetenz kommt jetzt.
Ja, okay.
Also, es gibt aus dem Host-Umfeld, wir können einfach aufhören zu lesen. Ich werde einfach aggressiv und ich versuche nochmal neu anzufangen. Es gibt aus dem Host-Umfeld CICS-inspirierte Java-E-Technologie. Und auch jetzt können wir da aufhören zu lesen. Die Kommunikation möglichst vermeidet und dank dem häufig verschmähten und missverstandenen EJBs, eine Aufteilung einer Fachanwendung in Domänenkomponenten unterstützt. Hier steht die Transaktionssicherheit im Vordergrund, die in zwei Phasen Commit-Steuerung unterstützt und mittels Konnektoren, in Klammern JCA, verschiedene Legacy-Systeme, nicht nur Datenbanken, zusammenbindet. Maximale Kompetenz.
Ja, die Spitze der Kompetenztreppe nach Alfred IT Neumann.
Ja, so die mittlere Kompetenztreppe ist der erste infantile Abstieg. Der erste infantile Abstieg stellt die Verwendung des Spring Framework dar. Rhetorische Pause. Transaktionen sind hier unwichtig geworden, da Inno-Datenbanken Transaktionen beherrschen und damit dort auch verbleiben sollten. Zur Kommunikation verschiedener Systeme reichen Webservice- oder REST-Zugriffe, wobei man gerne ausblendet, hier spätestens die Transaktionsklammer verloren geht und Klartext-Serialisierung in Klammern XML, JSON teuer sind.
Ah ja, okay.
Okay. Die totale Idiotie, also die unterste Ebene der Kompetenztreppe, die totale Idiotie erreicht bei den Vertretern der Microservices-Architekturen. Ach so, stimmt, wir reden von Microservices. Entweder sind die Burschen zu jung oder die Herren zu degeneriert, als man das aus den Fehlern der CS-Systeme die richtigen Schlüsse gezogen hat. Transaktion und Datenkonsistenz wird negiert und damit verweigert, da man ja nur richtig schneiden muss. Dabei wird gerne übersehen, dass man das Schneiden nach Domänen häufig unvereinbar mit den Vorgaben der Fachabteilung in Einklang zu bringen sind, die aus gutem Grund gerne fachliche Funktionen über Domänengrenzen hinweg verlangt und natürlich erwartet, dass die umzusetzende fachliche Funktion in einer Transaktion stattfindet und schnell abgearbeitet wird. Diese Erwartungshaltung kann der Microservices-Ansatz natürlich nicht erfüllen.
Natürlich.
Mic drop. Ich habe jetzt mitgenommen, Transaktionen sind ihm wichtig.
Ja, das habe ich auch irgendwie rausgehört.
So zwischen den Zeilen.
Ja, ich bin ein bisschen, es war mal wieder so ein wilder Alfred IT Neumann-Ritt, weil wir kamen ja eigentlich daher, dass alles, was, also die Aussage war eigentlich, alles, was ein, was kein Microservice ist, ist automatisch ein Monolith.
Mhm.
War die Aussage irgendwie,
ja,
wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Und von dieser Aussage sind wir quasi direkt
zu Transaktionen.
Ist ja klar, dass wir da bei Transaktionssicherheit landen.
Ja, wo denn sonst?
Also ich weiß nicht. Ich muss sagen, das haben wir auch schon mal von ihm gesehen, dass er da irgendwie so ein bisschen auf diesem Transaktionsthema rumleiert.
Ja.
Vielleicht ist das etwas, was dort, wo er arbeitet, irgendwie eine besondere Herausforderung darstellt.
Das kann sein, ja.
Ich finde halt auch sehr lustig, dieses komplette, also wie er diese Pyramide aufstellt. Ne? Mhm. Ganz oben ist der Host, in der Mitte, ja, wenn man es halt nicht besser kann, dann nimmt man halt dieses beschissene Spring Framework, weil,
ja,
was soll man dazu noch sagen? Ja. Und die richtigen Vollidioten machen halt Microservices.
Ja.
Ja.
Können wir da irgendwas, weiß ich nicht, oder?
Ja, also auch da, ich finde, also was er halt einfach, er scheint halt irgendwie Wut im Bauch zu haben und also sein Argument ist, er entkräftigt sein Argument halt einfach durch seine Sprache schon, auch wenn er vielleicht irgendwo einen Kern hat, über den man mal diskutieren kann. Das ist sogar tatsächlich auch was ich mir hier in meinen Notizen vorher aufgeschrieben habe, weil man hat ja tatsächlich dieses Problem, wenn man jetzt so eine Microservice-Architektur irgendwie sich gebaut hat und die in Betrieb hat, und das ist eigentlich ein Vorgriff, weil ich eigentlich noch über andere Themen vorher reden wollte, aber wir nehmen das jetzt einfach mal, dann kann es ja tatsächlich passieren, dass jetzt mal aus Gründen ein Service irgendwie abstürzt oder nicht mehr erreichbar ist. Und dann ist natürlich schon, stellt sich schon die Frage, wie die Services wieder auf einen gleichen Datenstand kommen.
Mhm.
Ja, weil in dem reinen Bild, in der wahren, reinen Schule ist es ja so, dass jeder, also Service ist für einen bestimmten bauenden Kontext zuständig, verwaltet dafür auch die Daten, und wenn er Daten von einem anderen Service braucht, also keine Ahnung, der Warenkorb braucht jetzt irgendwie Informationen über den User, zum Beispiel den Usernamen oder so, dann lauscht er auf Updates vom User-Service und speichert sich die Updates irgendwo ab. Und wenn der Warenkorb-Service jetzt abstürzt oder nicht verfügbar ist aus Gründen und in der Zeit sich der User ändert, dann ist natürlich die Frage, was tut dieser Service, wenn er wieder online kommt, um das System wieder in konsistenten Zustand zu bringen. Also den Punkt würde ich ihm geben.
Es gäbe da dieses, wenn das ein Problem ist, was ich zu lösen habe, CQRS ist da ja das Ding, Command Query Representation Segregation. Keine Ahnung. Letztendlich ist es das Aufspalten von Read- und Write-Modeln.
Mhm.
und letztens so ein Journaling. Mhm. Und daraus kann ich letztendlich immer den Bestand meiner Datenbank wieder herstellen. Oder ein Stück weit. Das löst das Problem. Macht mein System auch nicht unkomplexer. Ich habe noch nie ein CQS-System gesehen, in weiter in freier Wildbahn. Aber ich hatte das Problem auch nicht, muss ich sagen.
Ja, genau. Also der Punkt ist vielleicht, wenn man jetzt im Monolithen unterwegs ist, dann hat man halt diese Anwendung, die halt ihre eine Datenbank hat, wo alles quasi, das ist ja auch das, was er so beschreibt, alles ist irgendwie konsistent und es gibt so das unternehmensweite kanonische Datenmodell und wenn ich aus der Datenbank lese, weiß ich, dass alle Daten konsistent sind und wenn die Anwendung abstürzt und neu startet, dann liest du halt die Daten aus der Datenbank aus. Und das heißt, da muss ich eigentlich nicht mehr machen, als jetzt irgendeine Art von Datenbank Zugriffsschicht benutzen und die Daten auslesen. Wenn ich jetzt im Microservice-Modell unterwegs bin und wirklich diese verteilte Datenthematik habe, dann muss ich mir da was bauen, weil also ich weiß, wüsste jetzt nicht, dass es da irgendwie ein Framework gibt, was dieses Problem generisch lösen kann.
Ja.
Und das wird vielleicht dann auch allzu oft ehrlicherweise vielleicht ausgeblendet, wenn auf Konferenzen davon erzählt wird, wie toll Microservices sind.
Das ja.
Das. Ob jetzt die Entwicklung auf dem Host da die Lösung für ist, ist halt wieder eine andere Frage, ne?
Ja gut, ich greife jetzt schon mal ganz, ganz weit vor und hau jetzt mal was raus.
Hau was raus.
Ja, ist ja Trade-off halt. Also ist, ich möchte halt irgendein Problem lösen und
vielleicht. Ja, vielleicht jetzt gerade mal so ein Blitzlicht. Er beschreibt ja da die Situation von der Fachbereich kümmert sich nicht darum, dass Business-Transaktionen über Domänengrenzen hinweg sich beziehen. Da fallen mir zwei Punkte ein. Erstmal, vielleicht sind dann die Domänen da auch irgendwie zu klein geschnitten. Also vielleicht reicht es, wenn man da so, oder nicht Domänen, aber also der Bounded-Kontext vielleicht zu klein gefasst. Vielleicht hat man in einem Unternehmen nur 3 bis 5 Bounded-Kontexte und nicht 39. Und dementsprechend auch größere Services, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, so wie er das schreibt, liest sich das für mich auch schon so, als ob er in einem Umfeld arbeitet, wo sein Team oder seine Abteilung so Intranet-Anwendungen bereitstellt. Also so Systeme, die Sachbearbeiter benutzen, um, weiß ich nicht, vielleicht Kundenverträge zu pflegen oder sowas. Mhm. Und da denke ich mir auch, okay, für so ein System, an dem vielleicht 1000 Nutzer gleichzeitig angemeldet sind im ganzen Unternehmen, da brauche ich jetzt auch nicht irgendwie die Microservice-Geschossarchitektur auffahren.
Es sei denn, ich habe das Problem, also so ein, keine Ahnung, Deployment-Problem oder ich habe ein Problem, dass nicht alle Leute auf der gleichen Codebasis gleichzeitig arbeiten. Da vielleicht gibt es ja so, vielleicht hast du da deine 100 Entwickler, die an dieser Anwendung arbeiten. Vielleicht möchte ich die autark entwickeln, vielleicht entwickeln lassen. Vielleicht ist das viel größere Problem, dass die eben, wenn zusammen an einem Monolithen arbeiten, das eben gar nicht handeln können.
Mhm. Ja.
Also
du meinst, die Microservice-Architektur macht auch für Intranet-Anwendungen Sinn, die vielleicht nicht jetzt diese Skalierungs- Aspekte haben, die man sich wünscht, wenn man Microservices macht, sondern kann auch Sinn machen, um einfach die Entwicklung voneinander zu entkoppeln.
Ja, das würde ich behaupten, ja.
Okay, ja. Ja.
Aber es ist eine andere Art von Problem, die ich löse. Da muss ich halt entscheiden, ist das der Vorteil, dass man eine Entwicklungsabteilung irgendwie zügig entkoppelt voneinander entwickeln können und irgendwie deployen können, ist das größer, ist das Problem irgendwie größer, als dass mein Message-Passing vielleicht ein bisschen langsamer ist.
Aber versucht man dann nicht eigentlich eher ein organisatorisches Problem durch eine technische Lösung zu lösen? Das Problem scheint ja zu sein, so wie du das beschreibst in dem Bild, dass diese Abteilung oder diese vielen Entwickler, 100 Entwickler oder wie viel auch immer, nicht in der Lage sind, an einer Codebasis zu arbeiten, ohne sich gegenseitig Dinge kaputt zu machen. Also ganz klassisches Beispiel, Team A macht irgendwas, auf einmal ist die Build-Pipeline kaputt und jetzt kann nicht released werden. Oder wir können kein Release machen, weil das Feature sowieso ist ja nur halb fertig an der einen Stelle. Das sind ja Dinge, die man vielleicht durch, weiß ich nicht, ein Pull-Request-basiertes Modell oder durch Feature-Toggles auch lösen könnte.
Ja, könnte man sicherlich auch machen.
Ja.
Das ist halt, ja, das hat auch Vor- und Nachteile.
Das stimmt, ja.
Also das könnte, Feature-Toggles, weiß ich nicht, die werden auch nicht einfacher, wenn du...
Nee, die werden nicht einfacher, aber vielleicht ist in einer Anwendung, also quasi, wir machen ja quasi Monolith-VS Microservice, vielleicht ist es dann das Feature-Toggle, was immer noch in einer Anwendung ist, dann doch irgendwo einfacher als das verteilte System.
Das kann sein. Ich habe auch noch nie mit Feature-Toggles gearbeitet, aber was ich ja bisher gehört habe, kann das auch explodieren.
Ja.
Also das ist ein Wartungsaufwand, Feature-Toggles auch wieder zu entfernen. Die dann hast du irgendwie...
Trade-Offs.
Wir sind Trade-Offs.
Wir sind heute die große Trade-Off-Folge heute.
Scheiße. Verdammt.
Ja.
Ja. Eieiei.
Puh. Was gibt's denn da noch für heiße Kommentar, Forengold?
Machen wir weiter. Ich musste mich kurz sammeln. Ja. Also, Punkt 3.
Das hat dich jetzt ein bisschen dein Puls auch in die Höhe getrieben, ne? Also so die Stufen der
Inkompetenz.
Gelesen hast.
Ja. Punkt 3. Microservice ungleich mehrere kleine Webservices.
Das ist jetzt wieder die Behauptung, die zitiert wird, ne?
Ja. Also. Alfred A.T. Neumann sagt dazu, ich weiß jetzt nicht, wie ich den Einstieg da finden soll. Oder verursachen Timeouts, weil der Entwickler einer tief verschachtelten, aufgerufenen SQL-Abfrage Bockmist gebaut hat und länger als erwartet braucht. Auf verschiedenen Tiefen des Callstacks laufen dann wegen unterschiedlicher Timeouts dann Abbrüche auf. Der arme Operator kriegt einen Anfall und sucht sich einen Bär. Ich sehe den Zusammenhang zwischen dem Behauptung und dem, was er geschrieben hat, nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen einfach. Lass hier mal meinen ganzen Frust irgendwie im Forum stehen, den ich auf der Arbeit irgendwie nicht loswerden kann. Ich wette, der Mensch ist auf der Arbeit ein ganz lieber irgendwie.
Wahrscheinlich.
Und keiner denkt das. Und das ist so sein dunkles Geheimnis, wenn er sich hinter seinen Rechner zurückzieht und dann mal so richtig loslegt.
Ja, Punkt 4. Microservices entspricht schnell. Microservices? Schnell? Noch alle Nadeln am Tannenbaum? Wie kann etwas, das auf vielen Message-Passing-Calls beruht, schnell sein? verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Es kann ja sein, dass du ein System hast, wo HTTP einfach nicht das Nadelöhr ist, sondern das Warten auf die Datenbank oder irgendeine komplizierte Berechnung. Mhm. Und dann, oder vielleicht ist das auch dadurch, dass ich jetzt einen Microservice habe und ich kann jetzt 20 Dinger davon deployen, und kann Sachen parallel beauftragen, dann habe ich ein Overhead beim Message Passing. Mhm. Aber ich kann vielleicht einfach mehr Anfragen beantworten.
Mhm. Ja.
Also das ist die Aussage ist mir viel zu pauschal.
Ja, es geht halt einfach direkt mit einer Beleidigung los, ne? Mhm. Also.
Ja. Oh, wie viel haben wir denn noch?
Ja, nicht mehr viel.
Mhm. Ausfallsicherheit ist der nächste Punkt. Möchtest du mal wieder? Oder ist
soll ich mal wieder? Mhm. Okay, also es wird von Ausfallsicherheit gesprochen und dass diese bei Microservices gegeben ist. Mhm. Das ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, dadurch, dass man halt mehrere Instanzen laufen lassen kann. Und dazu sagt Alfred IT Neumann, dieses Argument ist der Gipfel der Unwissenheit. Die Zuverlässigkeit eines Gesamtsystems ist das Produkt der Zuverlässigkeit jeder Teilkomponente, in Klammern also Schnittstellen und auch Code mit K. Dass eine gesamte auf Microservice basierende Fachanwendung nicht alleine durch die erforderliche Kommunikation aufgeblähter ist, in Klammern Stacktrace-Dump, ist ein Microservice automatisch unzuverlässiger als ein Monolith. Okay. Die Zuverlässigkeit berechnet sich so, Doppelpunkt. Die Zuverlässigkeit eines Teilsystems, Komponente, Bibliothek oder Schnittstelle, also ein Wert aus dem einstelligen offenen Intervall 0 bis 1, also 0 gleich geht immer schief bis 0,99.999 sehr zuverlässig. Die Gesamtzuverlässigkeit eines Business Calls ergibt sich durch den Durchstieg aller verbundenen Teilsysteme und damit dem Produkt V Gesamt gleich V Komponente 1 mal V Komponente 2 und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, jetzt kein großes Geheimnis. Mhm. Man erkennt, dass die Zunahme an Komponentenschnittstellen automatisch die Gesamtzuverlässigkeit absenkt. Zu berücksichtigen ist hier besonders der Umstand, dass das schwächste Glied, gleich Netzwerkkommunikation, Timeouts etc., im Microservice-Umfeld besonders häufig verwendet wird. Man muss kein Mathe-Genie sein, um zu erkennen, dass die Microservice-Architektur damit sich zum IT-Hirnschuss des Jahrhunderts gekürt hat. Ja. Ja.
Okay.
Interessante Aussage. Aber nichtsdestotrotz sicherlich auch ein Aspekt, den man diskutieren kann, was Microservices angeht.
Ich überlege gerade, ob diese Schlusskette richtig ist, muss ich sagen.
Das stimmt, glaube ich, schon. Also dass die Verfügbarkeit eines Gesamtsystems das Produkt der Einzelverfügbarkeiten ist, das ist schon so.
Ja, aber ich habe gerade diesen Punkt, den du gerade von mir zitiert hast, dass ich ja parallele Instanzen von einem System bereitstellen kann. Also der geht jetzt davon aus, ich habe irgendwie System A, System B, System C. Ich brauche, um die Menge aller Fahrräder immer im System zu ermitteln, muss ich irgendwie von A, B und C hoppen. Dann stimmt das Produkt.
Ja.
Das heißt, wenn System B kaputt ist, das hängt dann von, wenn System B das schwache System ist, dann stimmt das.
Richtig, genau, ja.
Aber wenn ich...
Du meinst, wenn ich jede Transaktion alle Einzelkomponenten benötigt.
Oder aber wenn ich von System B mit über Microservice einfach 20 Mal deployen kann.
Das ist ja eigentlich eine Maßnahme, um die Verfügbarkeit von einer Komponente zu erhöhen.
Dann erhöhe ich doch damit signifikant die Zuverlässigkeit. Also durch die Fähigkeit, also quasi an einem Bestandteil des Produkts was zu drehen. Wenn ich das jetzt mit Monolithen vergleiche, wo ich das eben nicht kann, dann hängt alles von der Zuverlässigkeit von einem System ab.
Genau, ja. Aber wenn du, das stimmt, wenn du, sagen wir mal, eine Verfügbarkeit von 90% hast auf deinem Monolithen, dann hast du halt 90%. Aber wenn du jetzt die drei Einzelsysteme hast und die alle 90% haben, hast du eben das Produkt aus.
Ja, das ist richtig.
So, und das ist eigentlich sein Argument jetzt im Endeffekt. Okay. Das, was du sagst, stimmt aber auch. Also wenn ich nur ein System habe, dann ist halt die Verfügbarkeit dieses einen Systems die Gesamtverfügbarkeit automatisch. Und dass dieser Punkt, dass es ja auch sein kann, dass der Ausfall eines Einzelsystems erstmal nur zu einer, wie sagt man, also zu, dass ich das trotzdem noch benutzen kann, den Rest, vielleicht, weiß ich nicht, fehlt mir dann irgendwo eine bestimmte, weiß ich, kann ich keine Favoriten mehr anlegen oder so, und ich kann aber trotzdem die Anwendung noch verwenden. Da ist die Rechnung dann vielleicht nicht so einfach, wie das da jetzt geschildert ist.
Ja. Tja. Die Rechnung sieht auf den ersten Blick plausibel aus, aber das sieht mir zu plausibel aus. Weiß ich nicht. Ach. Letzter Teil, soll ich noch, machst du?
Ach, mach du doch nochmal, da geht's um Java EE Cluster.
Okay. Ach, übrigens, Redundanz in einem Java EE Cluster zur, wird zitiert. Ja, und Java EE Cluster mit n-identischen Knoten gibt's auch schon länger. GAN. Man hatte mit J-Groups so richtig flotte Eisen damals aufgebaut, indem man den Verbund mit einem Intra-Broadcast-Netz versehen hatte, um gemeinsam verwendete Speicherbereiche zu synchronisieren. Etwa bei den wenigen, aber wichtigen Stateful EGBs oder Cache-Invalidierung durchzuführen. Die Administration eines solchen Verbundes gibt simpel, das Deployen übrigens auch. Einige bessere Anbieter, nicht IBM, boten einen Scripting-Zugang und erlaubten mit SNMP auch die Knoten zu überwachen. Es gab damals viele schon, was heute dank Grafana Kubernetes auch möglich bzw. dringend notwendig geworden ist. Pause. Jetzt kommt sein Fazit.
Er holt jetzt zum Tode stark aus.
Ja. Liebe Leser mit Restchenfunktion. Habt ihr nicht auch den Eindruck, dass die Protagonisten der Microservice-Architekturen erst vor kurzer Zeit den Uni-Abschluss gemacht haben müssen? Ich meine, im Fach BWL. Mic drop.
Ja.
Ja, schön.
Ja. Puh.
Ja.
Das war ein langer, Langer Kommentar. Ich fand die Dichte der Beleidigung fand ich sehr beeindruckend.
Ja, das stimmt. Also, das, ich meine, gut, wir haben jetzt den anderen Beitrag nicht gelesen, vielleicht wurde der vorher schon zurückbeleidigt oder so und deshalb haben sie sich da jetzt in so einer Beleidigungs-
Ja, guck mal, C-Donut hat hier ganz viel Grün. Mhm.
Was ich halt irgendwie, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich finde es halt ein bisschen schade, dass da in diesem Forum anscheinend auch überhaupt nicht moderiert wird und da nicht mal einer sagt, so, Junge, geht's noch? Also, wir können ja gerne diskutieren, aber ja.
Ja, was jetzt ein bisschen für mich untergeht, ist, ich bin durchaus kein Freund der Microservice-Architektur. Aha. Also ich bin durchaus bei einigen Punkten.
Du bist eher so auf der Spitze der Evolutionstreppe und eher so im Host-Bereich.
Das ist richtig, das richtig. Unterwegs, ja. Ne? Nee, aber aufgrund der Sprache, die der Kollege Alfred Altinormann anwendet, bin ich jetzt Microsoft-Fan.
Bist jetzt pro Microsoft-Fan. Ich bin jetzt auch pro Microsoft, Microservice mit Microsoft, oder?
Ja, genau, ja.
Microservice mit Microsoft SharePoint.
Richtig, das ist richtig
aufgesetzt.
Richtig, ja.
Ja. Ja, gut, dann haben wir jetzt den Einstieg geschafft ins Thema.
Ja, ja. Aber
dann können wir jetzt mal zu unseren Punkten kommen, denn das ist halt eigentlich eine Montagsquatscher-Folge. Und wir wollten uns mal wieder Notizen machen zum Thema Microservice und darüber diskutieren. Jetzt haben wir schon einige Punkte angesprochen.
Ich denke auch, ja.
Also möchtest du mal mit einem Punkt anfangen oder soll ich mal einen Punkt
nehmen? Ich habe, bei mir war auch ganz, ganz oben Polyglot Programming, was für mich irgendwie sehr interessant ist.
Das hatten wir schon.
Netzwerkkommunikation hatte ich hier schon, viel Netzwerkkommunikation. Mhm. Hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Deployment-Einheiten. Aber ich habe den Punkt, den ich interessant finde, Library-Projekte. Mhm. Da können wir vielleicht mal drüber diskutieren. Das ist ja.
Halt mal vielleicht den Punkt fest, weil ich habe noch einen, der vielleicht ein bisschen davor noch geht, bevor wir dahin kommen. Sonst ist es so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ich habe nämlich hier. Ich habe nämlich den Holger erzählt von vorm Krieg. Punkt. Hm? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Woher kommt das eigentlich alles? 12-Factor-App, Netflix. Punkt.
Okay.
Ich habe mir gedacht, woher kommt eigentlich der Hype, der Microservice-Hype? Wo kommt
das Thema her? Ja gut, ich glaube, der Hype ist ein bisschen abgeebbt, glaube ich schon.
Der Hype ist abgeebbt, das ist auch mein nächster Punkt. Mhm. Aber wenn ich daran zurückdenke, wie das Thema mir das erste Mal so ein bisschen irgendwie untergekommen ist, da war so davon die Rede, dieses Netflix, das ist irgendwie so ein Videoservice, den es nur in Amerika gibt und die machen da so was Neues irgendwie mit Microservices und da gibt es jetzt auch irgendwie die 12-Factor-App und wenn man richtig coole Anwendungen baut, dann muss man diese 12 Faktoren irgendwie in seiner App haben, sonst ist das alles scheiße.
Ja. Ich glaube, für mich war das, wir haben ja letztens die Folge über SUA gemacht. Für mich ist diese Microservice-Bewegung quasi so fast so ein Gegenmodell dazu. SOA war ja sehr governance-heavy, es war alles sehr schwerfällig und es musste alles reglementiert und kontrolliert werden. Und bevor man erstmal einen Hello World-Service erstmal deployed hatte, dann verging erstmal ein halbes Jahr. Mhm. Und dieser Microservice-Ansatz, zumindest so ursprünglich, jetzt wir klammern einfach mal Kubernetes und den ganzen Quatsch aus, der war erstmal relativ leichtgewichtig. Und so die Grundidee, die vielleicht auch ein bisschen naiv war, war die Idee, ich glaube, wir machen den ganzen Schmonzes mal ein bisschen kleiner. Mhm. Und wenn wir im SOA-Umfeld unterwegs sind, haben wir ja sowieso verteilte Systeme. Mhm. Und dann verteilen wir es halt noch ein bisschen mehr. Mhm. Vielleicht klang das auch insgesamt ein bisschen zu naiv. Vielleicht haben die Kollegen auf den Konferenzen auch ein bisschen zu viel davon geschwärmt. Mhm. Ich habe mich auch gewundert, es wundert mich immer noch, wie sehr dieses Thema jetzt in Unternehmen vorhanden, also angekommen ist. Mhm. Aber halt letztendlich dieser Ansatz Netflix als Beispiel. Aber das hast du ja oft. Also wenn es für Facebook funktioniert, dann.
Da kannst du uns ja nicht falsch sein.
Genau, richtig. Weil wir sind ja auch nicht kleiner als Facebook. Mhm. Und das Gleiche gilt halt für Netflix.
Ja, und das ist aber ja, glaube ich, genau der Punkt, an dem man auch immer denken muss oder den man immer im Hinterkopf behalten sollte. Netflix ist halt auch von der Domäne her relativ speziell. Also Videostream ist halt irgendwie das was anderes als, weiß ich nicht, Kundenverträge pflegen.
Frage. Ja? Kontrovers, ein bisschen schlüpfrig. Bist du bereit dafür?
Ja.
Du kannst dir fast denken, wo es hingeht.
Nein.
Hat YouPorn eine Microservice-Architektur?
Gute Frage.
Falls unter unseren Hörern ein Entwickler bei YouPorn ist,
ja.
Wir laden dich ein.
Der Mensch, der das gegründet hat, ist auch, glaube ich, auch ein Deutscher, ne? Hatte ich irgendwie mal.
Das weiß ich nicht.
Ja, wirklich, der ist, hat sich jetzt da, habe ich irgendwie letztens bei TAF gesehen, auf ProSieben.
Ja.
So, nee, der hat sich da jetzt auch irgendwie dann aus der Unternehmensführung zurückgezogen und ist jetzt quasi so.
Wie heißt
der? Die Höhle der Löwen mäßig halt.
Wie heißt der? Julius Ponrad oder was?
Die Höhle der Playboy Bunnies macht er jetzt. ja. Nee, also ist jetzt quasi so Investor und ja. Ja, nee, weiß ich nicht. Kann gut sein. Genau, aber das ist halt das Thema, das ist halt etwas, was in einem bestimmten Kontext entstanden ist, diese Idee, die auch Sinn machen kann, die bestimmte Vorteile hat, aber die auch eine ganze Reihe von Herausforderungen mit sich bringt. Und irgendwie war dann so am Anfang, die haben alle Leute gesagt, oh ja, das ist jetzt die Lösung aller Probleme, die wir haben. Und jetzt setzt so ein bisschen die Ernüchterung ein. Und was ich sehr witzig finde, muss ich sagen, Leute, die wir beide kennen, die noch vor gefühlt 3-4 Jahren auf allen möglichen Konferenzen waren und gesagt haben, was das nicht für eine tolle Geschichte mit dem Microservice ist, erzählen jetzt in ihren Konferenzvorträgen, oh, das darf man aber nicht machen und das ist ja, das hat ja ganz viele Nachteile und da muss man ja sehr genau sich Gedanken drüber machen, ob das wirklich das Richtige ist. Und das ist für mich auch wieder so ein bisschen die Lehre gewesen, dieser ganze Konferenzzirkus und was da erzählt wird. Ne, das kann man auch einfach mal getrost 50% von abziehen und dann sagen, okay.
Ja, vielleicht.
Habe ich mich jetzt ein bisschen in Rage geredet.
Ja. Das hatten wir, glaube ich.
Eigentlich war das schon das Fazit von der SOA-Folge, ne?
Ja, wir hatten ja noch eine Folge mit einem anderen Gast, den wir auch wir beide kennen, der sowas auch mal prophezeien wollte oder auch predigen wollte in so einem Rahmen. Ja, ich weiß nicht, ob man das, ich stimme dir zu, aber es ist halt die Frage, was ist ja dann auch wieder so ein Sender-Empfänger-Ding, wohl auch so ein Lieblingsthema von mir, Sender-Empfänger. es kann ja auch bei einer Versicherung durchaus das Problem geben, Microservices einsetzen zu müssen. Weiß ich, vielleicht kann das so sein.
Weil wenn ich meinen Haftpflichtvertrag pflegen möchte, dann bitte hochverfügbar.
Ja, keine Ahnung. Also da will ich mich jetzt gar nicht so sehr aus dem Fenster lehnen. Nur wenn ich so einen Konferenzvertrag gucke, ist das ja ein Angebot und das ist ja kein Befehl, sofort meine Systemarchitektur umzustellen.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder.
Gut, aber ja, früher habe ich auch sowas immer einfach, wenn jetzt die großen Jungs von, weiß ich nicht, von weiß ich nicht, hau jetzt mal den Namen raus, wenn die großen Jungs von Accenture erzählen, dass man jetzt Microservices oder dass man SOA einsetzen muss, dann muss das ja stimmen, weil das sind ja die großen Jungs.
Ja. Und was wäre jetzt, wenn die großen Jungs von der Cozentric erzählen, dass man Cucumber.js einführen muss?
Dann sollte man das nur in einer Microservice-Architektur machen.
Ja. Da hast du einen Punkt. Da kann ich nichts gegen sagen, Holger. Da hast du mich mit deinen Worten mal wieder entwaffnet.
Ja, na gut.
Was ich dann mir noch gedacht habe, ist irgendwie ist einfach dieser Punkt, wenn man nicht in der Lage ist, einen gut strukturierten Monolithen zu bauen, dann wird man auch nicht in der Lage sein, eine gut strukturierte Microservice-Architektur zu bauen. Das gibt es ja immer wieder, dieses Argument. Wie stehst du dazu?
Ich bin durchaus kein Feind des Monolithen, das muss ich dazu sagen. Also ich komme wieder zurück zu dem zu den Wurzeln, würde ich sagen. Und stimme dem eigentlich vollkommen zu, leider. Wenn ich darüber nachdenke, ja, stimme dem sogar vollkommen zu. Weil für mich, zumindest in den Kontexten, wo ich unterwegs bin, die Komplexität der verteilten Systeme einfach durch nichts gerechtfertigt sind. Ich war allerdings auch schon in Kontexten unterwegs, die genau diesen Monolithen hatten und riesige Integrationsprobleme hatten. Also haben wir gerade schon besprochen, ich greife so ein bisschen nach hinten. Und die eben vielleicht von der Microservice-Architektur an der Stelle ein bisschen profitiert hätten.
Da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an. Ich habe nämlich aufgeschrieben, Microservices bedeutet Verschiebung der Integration von der Bildzeit zur Laufzeit. Mhm. Also du machst es nicht besser dadurch, du machst es eigentlich eher schlechter, würde ich sagen. Bei dem Monolithen kriegst du es zur Bildzeit mit, wenn die Integration nicht funktioniert, hoffentlich.
Na, weiß ich. Also bei denen war es halt so, dass die, also in dem Kontext, dass die gar nicht deployen konnten, weil wieder irgendein Bildsystem rot war. Oder, keine Ahnung, ja doch, gar nicht deployen konnten, gar nicht releasen konnten. Und durch, ja, du hast es zur Laufzeit das Problem vielleicht, das stimmt. Aber vielleicht funktioniert dann ein Teil vom System nicht, was du gerade schon gesagt hast, der dich vielleicht für dieses Feature gar nicht interessiert. Okay. Also du bist zumindest, du bist bewegungsfähiger.
Okay. Ja, ja, ja.
Das ist auch wieder so ein Trade-off, aber vielleicht ist das, wenn dein Warenkorb dann nicht funktioniert.
Ja gut, aber das ist ja vielleicht auch eher, wenn man sich selber in eine Situation manövriert hat, egal jetzt ob mit einer Microservice-Anwendung oder mit einem Monolithen,
ja.
Wenn man sich selber in eine Situation manövriert hat, wo man nicht mehr in der Lage ist, ein Release zu machen, dann ist ja irgendwie eh jeder Zug abgefahren, oder?
Also das, ich möchte dem jetzt nicht.
Du möchtest das eher mit einem Stout beantworten, diese Aussage. Das ist ein Fifth Element Bier, ein Foreign Extra Stout mit 7,5% Alkohol. Und ja, ich glaube, das wird der Endgegner heute. Ich habe nämlich noch ein paar wenige Punkte auf meiner Liste und wir müssen auch nochmal zurück zu deinem Bibliotheksthema kommen. Wobei das jetzt eigentlich ein schöner Aufhänger für das Bibliotheksthema ist mit der Build-Force-Laufzeit, aber wir machen erstmal das Bier auf. Mhm. Zack. Ja, Holger schnuppert an der Flasche.
Schnupper mal. So riecht ein Endgegner.
Okay.
So riecht ein Endgegner. Ja, ein Hörerbier.
Hau rein.
Ich muss zugeben, ich bin mir gerade unsicher, ob uns das der Marco kredenzt hat oder der Alex kredenzt hat.
Du wirst es auf jeden Fall am Montag, nachdem die Folge veröffentlicht wurde, wahrscheinlich aufs Brot geschmiert bekommen.
Das ist richtig.
Wer das denn jetzt war. Der Schaum ist erschreckend schnell weg. Also es ist tiefschwarz. Allerdings nicht vom Schaum her, wie man das jetzt so von einem Guinness her kennen würde, sondern es sieht eher aus wie eine Cola.
Mhm.
Wir riechen mal dran.
Es riecht wie ein vernünftiges Stout zu riechen hat.
Ja, warte mal.
Es riecht ein bisschen alkoholisch.
Es riecht so so ein bisschen in Richtung, ich weiß nicht, irgendwie muss ich an Barbecue denken, wenn ich daran rieche.
Du denkst an das Bamberger Rauchbier?
Es ist jetzt Hallo, nicht, es hat jetzt nicht diese Schokonoten, die man schon mal in.
Doch, ich krieg so ein bisschen Schokonoten. Schoko? Ja, komm, wir müssen probieren.
Ja, okay.
Stößchen.
Zum Wohl.
Nee, doch eher so ein bisschen rauchig.
Mhm. Ja, Schoko vielleicht, eine Idee Schoko, aber nicht Knüppel auf den Kopf Schoko.
Mhm.
Ja. Confession, ich bin ja nicht so ein Stout-Fan. Ich bin ja eigentlich eher so ein Pale-Ale-Typ. Mhm. Wollte ich nur noch mal hier festhalten.
Ja. Ich finde es im Nachgeschmack ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Im Nachgeschmack kommt so, weiß ich nicht, irgendwas.
Ist aber noch nicht abgelaufen.
Nein.
Ja, das ist ja, bei mir kommt es ja schon mal vor, dass man auch ein abgelaufenes Bier trinken muss.
Das flockt dann immer sofort aus.
Ja.
Aber der Schaum ist erschreckend schnell weg. Ne? Ja. Aber schon ein leckeres Bier. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für die Spende. Genau, ja, also wir hatten das Thema Verschiebung der Integration von der Bildzeit zur Laufzeit und damit verbunden Integration. Ich habe jetzt irgendwie Funktionalitäten, die ich wiederverwenden möchte. Im klassischen Monolith mache ich einfach irgendwie so eine Art Library-Projekt, was in dem Build als erstes gebaut wird und dann kann ich das hier und da verwenden. Im Microservice-Umfeld ist das natürlich schwieriger, weil ja eigentlich die Builds von Microservice komplett voneinander unabhängig sein soll. Eigenes Repo, eigener Build, eigener Build-Prozess, eigenes Deployment, bam.
Mhm.
Und jetzt kommst du.
Jetzt komme ich. In der Organisation, die ich da beschrieben habe, wurde ein ähnliches Problem gelöst, obwohl es keine Microservices waren, aber trotzdem irgendwie was Ähnliches gelöst haben damit. Es wurde über Copy und Paste gemacht.
Mhm.
Es gab da irgendeine Version der Commons-Lib,
Ja.
Wo HTTP Sachen gekapselt wurden. Die wurde kopiert. Mhm. Die wurde von Projekt zu Projekt kopiert. Das hat sogar bei denen funktioniert. Allerdings wusste man nie, welche Version die aktuelle ist.
Ja.
Es hat für die einigermaßen funktioniert. Also die haben, die wollten auf Biegen und Brechen keine gemeinsamen Abhängigkeiten haben. Mhm. Und die haben halt sowas immer durch Kopieren gelöst. Lösung Nummer eins wäre das.
Ja.
Also, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es Lösung Nummer eins ist, ohne jetzt die erste, die mir jetzt qua Historie einfällt.
Also wir New School Entwickler, sag ich mal. Mhm. Für uns ist das ja, wir haben ja quasi Dry haben wir mit der Flasche haben wir das bekommen und
ist das so?
Ja, versuchen das immer einzuhalten. Was ich aber schon jetzt in mehreren Projekten gesehen habe, wo halt auch C und C++ Anteile waren, ist, dass das im C und C++ Umfeld eigentlich gang und gäbe ist, dass man, wenn man jetzt eine Library braucht, sich den Code von der Library einfach kopiert, weil es teilweise für, also Make hat halt zum Beispiel keine Dependency-Verwaltung, das gibt es halt einfach nicht. Mhm. Vielleicht war das ja in diesem Umfeld auch so, dass die Leute halt so einen Hintergrund hatten und das kann die sein. Deshalb, das die kann sich deshalb sein. Nicht geschämt haben, dass sie das, dass sie das kopiert haben. Also ich kann aus meiner ganz frischen Erinnerung erzählen und wir haben aus Gründen auch an einer Stelle Dinge kopiert und hatten dann, und das war da die erste Kopie, es gibt ja so also diese These,
Late breaking news.
Ja.
Hier, stop the press, bei Gradle wird Code kopiert.
Nein, jetzt hab ich den Faden verloren.
Das tut mir leid.
Also es gibt
aber,
ja diese,
aber für
es
den
gibt
Gag ja, war es wichtig.
Es gibt ja diese Regel, dass man erst beim dritten Vorkommen abstrahiert zum Beispiel. Dass man halt, das erste Mal kann es ja Zufall sein, dass man dasselbe nochmal sieht und deshalb kopiert man es erstmal. Und erst beim dritten Mal scheint es ja irgendwie ein wiederkehrendes Pattern zu sein und deshalb bildet man eine Abstraktion, die man dann wiederverwenden kann. Und wir hatten jetzt wir hatten jetzt an einer Stelle die Situation, dass wir etwas kopiert hatten und dann im Original, in der Originalversion einen Fix gemacht hatten und genau den Bug dann auf der anderen Seite hatten, weil wir da den Fix nicht nachgezogen haben.
Ja.
Und deshalb, ich glaube einfach, dieses, selbst wenn du es das erste Mal kopierst, ist es schon, du läufst einfach in die Situation rein, wo du dann den Fehler auf der einen Seite gefixt hast und auf der anderen Seite nicht.
Ja. Also ich war nie sonderlich großer Fan davon, aber es, sorry, leider Trade-off. Also es ist halt, es löst vielleicht, die hatten halt bei sich eher das Problem, dass sie das ihre Organisation nicht dazu bewegen konnten, bei Library-Updates gleich zu springen oder da irgendwie mit umzugehen. Mhm. Also dass deren Commons-Lib Version 2.0 und Version 2.1, das konnten sie nicht garantieren, dass das irgendwie gleich ist und dass es irgendwie wichtig war für die.
Aber ein Problem mit so einer Commons-Lib speziell ist natürlich auch immer, alles ist dann einfach Commons. Alles, ja, was irgendwie.
Das war ich, als ich es gesagt habe, wusste ich schon, dass ich das jetzt direkt Volley von dir um die Ohren gehauen kriege.
Das kenne ich nämlich auch noch aus meiner Historie von meiner ersten Firma, wo ich gearbeitet habe.
Hieß die da vielleicht util.lib?
Warte mal kurz. Nee, ich glaube, die ist Core.
Oh.
Und da war es halt so, egal welche Anwendung du released hast, du musstest immer von Core auch ein Release machen. Weil alle Anwendungen hatten halt einfach den neuesten Snapshot von der Core-Lib, weil immer irgendeiner irgendeine Funktion noch braucht. Ach ja, das gehört ja in die Core-Lib. Und dann hat er das halt da eingebaut und dann musstest du jedes Mal, wenn du ein Release gemacht hast, okay, ich habe jetzt die Core-Lib released. Das ist halt irgendwie ein Nachteil. Es gibt ja dann noch diese andere Idee, dass Services. Also du als Team stellst einen Service bereit, der eine HTTP-Schnittstelle hat und sagen wir mal, du sagst jetzt, hast jetzt gesagt, okay, wir machen alle Java, meinetwegen. Dann habe ich auch schon mal den Ansatz gehört, dass das Team, was den Service bereitstellt, auch gleichzeitig die Client-Lib für den Service bereitstellt. Mhm. Sodass du in einem anderen Service halt nicht auf der Ebene von HTTP mit dem Service redest, sondern halt sozusagen wie so eine Art Fachbibliothek hast. Hast du da eine Meinung zu? Also das ist so, das habe ich selber noch nicht gemacht.
Das klingt interessant. Habe ich keine Meinung zu? Also Meinung hatte ich ja schon zu, weil ich sage, das klingt interessant und ganz gut. Mhm. Aber habe ich auch noch nie gesehen, so. Das klingt gut. Ich kenne noch eine andere Art der Integration. Also solche zentralen Bibliotheken so ähnlich zu verwalten, wie man das, keine Ahnung, bei GitHub mit Open-Source-Projekten macht. Mhm. Halt über Pull-Requests und das ist nah dran, das ist vielleicht eher so ein bisschen die Geisteshaltung, wie man da dran geht.
Ja.
Dass das eher in Teamverantwortung ist. Mhm. Dass du halt dass das nichts ist, was irgendwie in Vergessenheit gerät, wo jetzt alle Wildwuchs betreiben, sondern ich habe irgendwie ein offenes Projekt, wo alle über Pull-Requests mitarbeiten können.
Also, dass du dann auch gleichzeitig so ein aktives Quality-Gate irgendwie hast, dass jemand da so ein bisschen ist und da drüber guckt, der irgendwie der Owner davon
ist. Von mir aus das, ja. Aber das ist, also quasi, dass du halt dann, keine Ahnung, dass das zentrale Modell-Repository von mir aus sich genauso verhält wie Apache Commons.
Ja. Vielleicht mal aus einer anderen Richtung gedacht. These. Eine Common-Lib zu haben, die eigentlich nur die Programmiersprache erweitert, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Programmiersprache nicht so geil ist. Also zum Beispiel, du brauchst in Kotlin oder in Scala brauchst du bei Weitem nicht so viel, oder du brauchst Apache Commons einfach nicht, weil die Sprachen das machen.
Und ja, schöne These, geht ein bisschen am Thema jetzt aber vorbei.
Ja, wir reden ja gerade über Libraries.
Ach so, na gut. Ja.
Und daher kommt ja dann auch die Frage, braucht man wirklich Libraries? Also vielleicht ist es, wenn du jetzt eine bessere Sprache hast, wo du halt so eine Common Lib nicht brauchst, ganz nicht so verkehrt.
Vielleicht.
Und dann gibt es ja noch die Domänen-Libs irgendwie, die irgendwelche Domänen-Funktionalitäten bereitstellen. Da denke ich mir mal, okay, vielleicht gehört das eigentlich so, was da implementiert ist, ins Modell. Vielleicht ist das Modell einfach noch nicht weit genug oder stark genug oder mächtig genug, um das abzubilden.
Es geht ja oft um Austausch. Also du hast ja dann
Die DTO-Lib.
Ja, also du redest HTTP, aber du serialisierst ja irgendwo hin. Und dann möchtest du ja, dass es auf beiden Seiten das gleiche Ding irgendwie oder was Ähnliches serialisiert wird.
Mhm. Das wäre ja dann wieder diese Idee, die man vielleicht, also das ist ja quasi, geht so ein bisschen das, was ich vorher erzählt hatte. Ne? Mhm. Das ist vielleicht ein interessanter Ansatz, den man sich nochmal irgendwie angucken kann. Hui, ja, okay. Ist damit dein Lib-Thema aus deiner, ja, das, zu deiner Zufriedenheit
beantwortet? Genau.
Gut, willst du noch einen raushauen oder soll ich noch einen raushauen? Ich hätte noch einen guten.
Ja, ich hätte einen kleinen. Correlation-ID hätte ich als Stichwort.
Okay.
Hast du da eine Meinung zu? Hast du da Ideen zu? Kannst du?
Ich weiß gerade gar nicht so richtig, worauf du da hinaus willst.
Ach so, nee, du hast ja, wenn du einen Request machst, irgendwo hin, ich möchte ein Auto buchen. Mhm. Das geht durch 20 Systeme durch, es geht durch drei Systeme durch und es geht geht in einem System schief. Mhm. Dann möchtest du ja gern wissen, dass der Request aus System A mit dem in System B irgendwie in Verbindung steht. Mhm. Und wie machst du das?
Okay, dass du dann wie so eine Art UUID hast, die über alle Systeme gültig ist.
Genau, richtig. Da gibt's Tools, für die sowas machen. Da werden wir jetzt, meine Kubernetes-Freunde, werden wir jetzt, dass das mit Zookeeper und Zipkin und wie sie alle heißen, dass das natürlich funktioniert. Ist aber durchaus irgendwie ein Problem, weil das sind ja unterschiedliche Systeme. Und du hast ja trotzdem eine, wie Alfred IT9 da schon sagte, eine Transaktion. Und du willst ja irgendwie wissen, dass der Fehler in dem System, dass der irgendwie zu dem User-Ding gehört.
Ja.
Das willst du ja irgendwie wissen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Da können dann halt so Tools wie, keine Ahnung, wie Instana natürlich vielleicht helfen, um kurz hier Werbung für Instana zu machen.
Ja, oder Jäger.
Oder Jäger.
Ja, es ist auch so ein Distributed Tracing Tool.
Also,
ja. Ja, okay. Gut, das finde ich jetzt relativ unkontrovers. Also ja, es macht Sinn, sollte man machen, oder? Oder gibt es da irgendwie was dagegen spricht?
Nee, nein, also ich hatte diesen Gedanken nur, dass du halt das dass es oft was ist, was vergessen wird.
Ja.
Und das ist dann irgendwie, ja, das findet man schon irgendwie raus.
Für mich ist halt die Frage, wer hat die Aufgabe, diese ID zu erzeugen? Macht das der Client, also quasi zum Beispiel die React-Anwendung, wenn die den Request abschickt? Oder macht das System, das erste Backend-System, was den Request entgegennimmt? Wer hat die Aufgabe, diese ID zu erzeugen? Oder ist das auch egal? Also eigentlich macht es ja Sinn, dass der Client das tut, oder?
Oder aber das erste, ja, ich weiß ja nicht, oder das ist vielleicht, wenn das Pattern Backend vor Frontend hat. Mhm. Also das Pattern wäre dann, das ist quasi der Proxy, das erste System, mit dem der Client zu tun hat, und das Backend for Frontend routet dann an die entsprechenden wirklichen, was weiß ich, von mir aus Spring Services weiter.
Okay.
Obwohl man Spring ja nicht einsetzt, weil das ist ja schon ein sehr infantiler Abstieg in der Kompetenzpyramide. vielleicht würde ich das denen ermitteln lassen.
Ja.
Aber.
Ja, macht Sinn.
Das macht Sinn, ja.
Gut. Ich hier nicht widersprechen, also finde ich gut.
Sehr gut.
ich habe hier noch den Punkt, das ist ein größerer Punkt, glaube ich, keine Ahnung.
Stunde 20, oder?
Wie klein ist Micro? Microservice VS Self-Contained Systems.
VS Lambda?
VS Lambda. Oh ja, Lambda ist auch noch ein guter Punkt.
Oh.
Wie klein ist Micro, Holger?
Boah, weiß ich nicht. Also jetzt, keine Ahnung.
Ich glaube, in der Vergangenheit den Eindruck, dass die meisten Leute Micro zu klein interpretiert haben irgendwie. Also wenn ich ein Team von 12 Leuten habe und ich habe 43 Microservices, scheint es mir irgendwie zu viel zu sein.
Das ist richtig, ja, das ist richtig. Allerdings, auf der anderen Seite wurde ja Microservice gerne so interpretiert, dass das irgendwas ist, was ich vielleicht wegschmeiße und neu entwickle. Mhm. Von daher würde ich argumentieren, sind die meistens zu groß.
Boah, aber ich sag mal, welche Organisation entwickelt wirklich was und schmeißt das dann weg? Also das
so die Theorie, so die Theorie.
Aber die Theorie, die muss man ja mal an der Realität messen.
Oh, furchtbar, die Realität, ey, furchtbar.
Ich glaube, dass da bei so gut wie jedem die Schwelle zu sagen, ich schmeiß das jetzt weg, das können die wenigsten, oder?
Also nee, aber das ist ja der Punkt. Haben wir ja, glaube ich, auch schon ein bisschen was dazu gesagt, technische Schulden oder Refactoring. Mhm. Und ich löse das dadurch, dass ich, wenn mein System voller technischer Schulden ist, wie auch immer ich die jetzt definiere, dass ich hingehe und ich versuche, die zu reparieren, sondern das System einfach neu baue. Und ob das jetzt realistisch ist, ich hab das auch noch nicht gesehen. Aber wenn mein Microservice so klein ist, dass das eben, ja, dass es überschaubar ist, kann ich das vielleicht sogar tun.
Ja, aber also dafür bräuchtest du ja, würde ich jetzt sagen, mindestens mal irgendwie so eine Art Contract-Test oder so, damit du weißt, welche Schnittstelle du eigentlich hinterher mit dem neu gebauten System bauen musst.
Ja.
Und du müsstest auch irgendeine Art und Weise von, End-to-End oder Happy-Path-Tests haben, mit dem von dir so sehr geliebten Selenium vielleicht.
Ich mag Selenium.
Echt? Seit wann magst du Selenium?
Ach nee, das war wer anders, weil? Nee, mach ich. Nee, ich hasse Selenium.
ich glaube, das ist so eine schöne Vision, die aber in der Realität, glaube ich, in den seltensten Fällen stattfindet.
Also du bist echt, glaube ich, du bist angekommen, glaube ich. Du bist irgendwie das... Du träumst nicht mehr.
Ich bin einfach richtig abgeklärt, ne?
Du träumst nicht mehr.
Ich bin richtig abgeklärt.
Du bist innerlich tot. Du baust deine Transaktionen auch nur noch mit, weiß ich nicht.
Okay, also du meinst, Micro ist so Micro, dass man es wegschmeißen kann, ohne dass es wehtut.
Das war meine Antithese jetzt zu deinem. Ich glaube, ich sehe es auch nicht so richtig, aber ich finde den Gedanken schön, muss ich sagen. Also, dass man irgendwie... Ja, dass man dem Code selber gar nicht mehr so viel Wert beimisst. Vielleicht habe ich so eine große Testabdeckung mit Cucumber.js vielleicht, dass ich das einfach, dass das völlig egal ist.
Irgendwie. Ja.
Wo wollte ich jetzt hin? Dass ich das dass ich gar nicht erst in so einen Refactoring-Kampf reingehe.
Mhm.
Ja. Sondern mir direkt überlege, wie würde ich es denn neu bauen.
Okay.
Das funktioniert natürlich nicht für 10.000 Zeilen irgendwas.
Ja. Ja, ist eine gute Frage. Bis zu welcher Menge bin ich eigentlich als Entwickler bereit, Code wegzuschmeißen? Mhm. Weil wenn ich refactor, jetzt im Kleinen, dann schmeiße ich ja ständig Code weg quasi.
Mhm.
Das Refactoring ist ja im Endeffekt Wegwerfen von vorhandenem und Neuschreiben.
Mhm.
Das heißt, im Kleinen mache ich das ständig, aber im Großen mache ich das eigentlich nicht so oft. Mhm. Auch ein interessanter Gedanke, woher das kommt. Also, weil dann ist die Menge, die ich wegwerfe, ja viel größer. Und ich kann die halt auch nicht in einer Sitzung neu bauen.
Mhm.
Okay, aber mal vielleicht ein anderer Gedanke. Liegt der Microservice vielleicht in der Mitte zwischen den Lambda-Functions und dem Self-Contained System?
Vielleicht schon, ja.
Die Lambda-Function ist ja quasi die Idee, dass ich nur einen Funktionsaufruf im Prinzip als deployable habe. Und das Self-Contained System auf der anderen Seite, da hätten wir mal den Michael fragen sollen, als der in der Folge war. Ne? Mhm. Michael, bitte definiere uns Self-Contained Systems.
Ja, ein bisschen größerer Microservices inklusive Frontend, so wie ich das verstanden habe.
Mhm. Ist aber auch natürlich ein bisschen größer als was, ne? Bisschen größer als Microservice.
Ja.
Die sind ja ein bisschen größer als Lambdas.
Ja. Ja, keine Ahnung.
Also ist ein Self-Contained System sehr viel größer als ein Lambda.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Na, da kommen wir auch nicht weiter mit, glaube ich, irgendwie.
Ja.
Also, ich halte nur meine These fest, viele Teams scheinen mir im Moment die Microservices zu micro zu bauen.
Okay.
Punkt.
Ich vertrete die gegenteilige These.
Das ist meine Abschlussthese.
Ich vertrete die gegenteilige These, aber ich habe hier den Punkt kleine Einheiten. Ich habe noch den Punkt kleine Deployment-Einheiten versus viele Deployment-Einheiten.
Ist das ein Versus? Ist das nicht, bedingt sich das nicht?
Ja, nee, stimmt, ist kein Versus.
Mhm.
Und ich habe noch den Punkt Hosting.
Ja.
Da kommen ja gerne so Technologien wie Kubernetes ins Spiel, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe.
Ich habe ja auch ein Zoo von neuen Tools. Docker, Kubernetes, Spring Cloud Zeug, Eureka, Istio, Traffic, Cassandra, Kafka, alles Dinge, die irgendwie in den letzten Jahren gefühlt entstanden sind. Und mit so einem gigantischen Zoo an Tools geführt haben, die man jetzt irgendwie auch beherrschen muss. Und vielleicht auch ein Stück weit auch neue Professionen gebracht haben. Ne? Also sowas wie ein DevOps-Engineer oder ein Site-Reliability-Engineer, Leute, die sich um Themen von Verfügbarkeit kümmern. Hat es halt früher auch nicht gegeben. Das gab es früher alles gar nicht. Da hat man ein bisschen Java gemacht und...
Das war gut. Und dann hast du es mal einen Zaun geworfen.
Richtig.
Ja. Nee, was ich sagen wollte, dass Zoo an Tools, die Tools, die jetzt diese ganzen Istios und Eurekas und Zipkins, wir hatten diese Folge über, wir haben die Zukunft verpennt.
Mhm.
Und wir haben noch gar nichts mit diesen Tools gemacht. Das war wieder ein Satz an Tools, die Probleme lösen, die du gar nicht hast, wenn du nicht in so einem Kontext unterwegs bist.
Ja.
Also es macht keinen Sinn, sich diese Tools auch, ich mache heute mal Istio.
Ja.
Aber das macht keinen Sinn, wenn du nicht irgendwie diese Probleme hast.
Ja.
Und
ich muss sagen, ich stehe da auch immer so ein bisschen ehrfürchtig davor und habe da immer so ein bisschen Respekt und auch Angst vor, mir da diese neuen Dinge irgendwie reinzuholen und dann, weiß ich nicht, dann fliegt bei Twitter irgendwie von jemandem was vorbei, hey, ich habe mal gerade das und das hier ausprobiert und dann gehst du auf so ein GitHub-Repo, wo du mal so ein kleines Beispiel hast mit, führe mal nur kurz dieses Skript aus und fahr diese 23 Docker-Container hoch und dann siehst du da, wie einfach das alles ist. Und dann gucke ich mir das mal an und denke mir so, ja, irgendwie geil und irgendwie auch einfach, aber der Teufel liegt dann da wahrscheinlich dann doch wieder im Detail. Ne?
Ja.
Und also jedes Tool, was du reinholst, musst du halt auch irgendwo dich mit auseinandersetzen. Was muss ich hier irgendwie demnächst irgendwie ins Phrasenschwein reinwerfen?
Boah, ich dreh durch, ey. Ja, dieses Tool muss auch beherrschen, ja. Aber auf der anderen Seite ist das auch das, was Spaß macht, oder?
Die Tools, ja.
Aber das ist ja, also deswegen sind wir dabei, weil das ganze Zeug auch ein bisschen geil ist.
Ja, aber warum ist das Zeug geiler als jetzt richtig geil so eine SQL-Datenbank zu beherrschen? Also Ich habe keine Ahnung von SQL-Datenbanken. Ich kann ein bisschen SQL, aber ich
keine Ahnung.
Weiß nicht, wie man jetzt, weiß ich, eine Postgres-Datenbank besonders toll betreibt, obwohl es bestimmt auch ein ziemlich cooles Tool ist.
Weiß ich nicht. Weil es vielleicht näher an dem eigentlichen Tooling ist, was ich sowieso schon habe. Weil ich mit bestehendem Tooling, keine Ahnung, ich setze mal voraus, dass Istio ich setze voraus, dass Istio irgendwie in Java geschrieben ist und mit Java beherrschbar ist, was vielleicht nicht stimmt, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ich höre die Einschläge schon. es ist vielleicht näher und dann doch besser konsumierbarer.
Okay. Vielleicht, weil auch so eine Postgres-Datenbank ein bisschen was an Historie mitbringt und man da nicht einfach mal so schnell in den Code einsteigen kann und sagen kann, komm, wie...
Ja.
Dogger gähnt hier schon, ich glaube...
Ja, mir ist gerade nicht mehr so viel los.
Das Microservice-Sandmännchen kommt gleich und dann...
Ja.
Dann geht's ab ins Reich der Träume.
Ich
gucke nochmal auf meine global-galaktische Liste.
Ich gucke auch nochmal.
Ob ich da noch irgendwie einen gehaltvollen Punkt habe. Aber ich glaube, wir haben irgendwie so das meiste, was ich so hatte, haben wir, glaube ich, besprochen.
Mhm.
Ich hatte vorhin noch einen Geistesblitz, während wir gesprochen haben. Den wollte ich eigentlich jetzt hier noch in die Folge bringen, aber den habe ich schon wieder vergessen, leider. Deshalb bleibe ich euch das jetzt schuldig.
Mhm. Na gut. Professionell von dir gemacht, einfach auf den Knopf gedrückt.
Genau. Ich glaube, haben wir irgendwie den großen Microservice-Wurf heute dann geschafft und hinter uns gebracht? Oder?
Ich denke.
Wir haben ja, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, hatte ich dir einen Vorschlag gemacht, wie du die Abmoderation in Zukunft machen kannst, auf Basis eines uns sehr beliebten YouTubers. Möchtest du das mal?
Das habe ich jetzt vergessen, ja. Stimmt, ja. Ja, was waren denn so eure Gedanken zu dem Thema Microservices? Ich denke, dass euch das auch bewegt. Microservices ist auf der Arbeit, denke ich, auch ein großes Thema. Zumindest bei mir ist es ein Thema. Bei dir ist es auch ein Thema?
Auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall ein Thema. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare. Habt eine wunderschöne Woche. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Starten wir eine Testaufnahme.
So, dann erzähl doch mal was wir hinter die Folge schneiden können, mit dem auch der Johannes zufrieden wäre.
Ja, nachdem du ja die letzte Folge mit zeig mir mal dein Mutex, du Hurensohn, angefangen hast, wobei ich den Kontext gar nicht mehr weiß, wo das witzig sein könnte.
Das war der heiße Kommentar der Woche.
Ach so, ach ja, genau, hier Rust-Gedöns. Ja, geil. Ja. Ich überlege gerade noch, wo haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch irgendwie noch ein bisschen mehr Feedback gekriegt. Ich weiß es nicht woher. Ich weiß es nicht.
Kam da nicht was bei Twitter auch, dass Leute gesagt haben, geil, Monorepo oder nicht? Gute
Diskussion. Oh ja. Ich war überrascht, weil die Folge, wir können ja mal parallel. Können wir mal schauen, wie der Kack hier performt.
Boah, muss ich nachher den ganzen Heise-Kommentar vorlesen? Der ist so lang. Da machen wir aber Fehler lesen, ne? Wenn man sich verliest, dann muss der andere weiterlesen.
Das kannst du als Gag einbauen, bitte. Finde ich gut. Fehler lesen. Also. Guck mal, der performt gar nicht so schlecht.
Mhm.
Irgendwie ist da was passiert. Also der jetzt, guck mal, nach einem Tag schon 273.
Mhm.
Das hatte noch keine Folge.
Okay. Interessant. Also hat das vielleicht irgendeiner retweetet, der berühmt ist oder so?
Weiß nicht. Aber das ist jetzt die Performance, die gehen dann meist immer nach unten. Aber das ist jetzt schon nicht so. Guck mal, 500 geknackt. Die hat erst nach über 4 Wochen, also das ist schon. Wir sind dann einem Ding auf der Spur. Mhm. Ja, geil, oder?
Nicht schlecht.
Herr Specht.
Vielleicht lag es auch daran, dass jetzt so lange Pause war.
Die Leute haben Sehnsucht. Ist das gut so? Ist ein bisschen leise?
Ach nee, ich glaube, das ist okay.
Ich mach mir mal 5. Na gut. Ich mache mir mal auf 5. Mhm. Und ich speichere hier mal und sage.
Du speicherst jetzt, während die Aufnahme läuft. Geht das überhaupt?
Ja, der liegt ja erstmal ein Projekt an, ne? Glaube ich. New Folder, ist das Folge?
Boah, du hast sie hier alle. Java, aktuell, Java Magazin, Softwerker.
Alles habe ich da.
Wann liest du das denn eigentlich alles immer?
Gar nicht, das ist gar nicht.